Die Länderspielpause ist vorbei. Die Bundesliga der Männer ist zurück mit dem dritten Spieltag. Wie sich Leverkusen unter Kaspar Hjulmand geschlagen hat und welche Sorgenkinder einen Befreiungsschlag geschafft haben, besprechen wir jetzt mit Christopher Ramm und David Theiss. Und los geht's.
Und nun der Rasenfunk.
Ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht. Ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Besprechung der Bundesliga der Männer. Mein Name ist Eva-Lotta Bohle. Ihr kennt mich hoffentlich schon ein bisschen hier, vor allem aus der Ligatour zur zweiten Bundesliga der Männer. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder die erste Bundesliga begleiten darf. Es ist ja immer, man verlässt die erste Liebe und guckt sich die zweite so ein bisschen an, wenn es um die Bundesliga geht. Ist bei vielen andersrum, bei mir ist es so rum und damit ist der erste Edgy Take des Abends auch schon gemacht. Und ich freue mich sehr, dass ich nicht alleine bleibe in dieser Runde, sondern das ist die große Comeback-Folge, könnte man sagen. Denn ich habe zwei Menschen hier an meiner Seite, die waren ein bisschen länger nicht mehr dabei. Und das ist zum einen David Theiss. Du bist das erste Mal seit 2021 hier wieder im Rasenfunk. Hallo David.
Hi, ich freue mich.
Ja, und der zweite Gast hier in der Runde, der war sogar noch länger nicht dabei. Ich glaube, es ist zwar Auftritt Nummer 12, aber welcome back nach 5 Jahren auch Christopher Ramm. Hallo.
Wow, danke.
Ja,
wow. Fünf Jahre, wow.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn in der Zeit alles so passiert? Man könnte nochmal so, es gibt doch immer sonst diese Auflistung, ne, vor 5 Jahren. Schalke noch Bundesliga gespielt, weiß ich nicht was. Ne,
damit würden Witzen. Wir, glaube ich, den Rekord brechen für eine Rasenfunk-Folge von der Länge her.
Ja,
mein
Verein hat dann noch in der Bundesliga gespielt.
Ich hoffe einfach, dass es dann nicht mehr ganz so lange dauert, bis es zum nächsten Auftritt kommt. Aber das liegt ja nicht nur an mir.
Ja, ein bisschen auch, ne? Also müssen wir mal schauen,
schon,
ne?
Wie du dich jetzt... Zugeben, ja.
Ich entscheide.
Nicht so, dass ich nicht schon vorher mal gefragt wurde, aber manchmal lassen sich Dinge nicht ganz so einfach realisieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, das entscheide ich ja auch zum Glück nicht ich, sondern wer anders, da schiebe ich die Verantwortung einfach mal ganz stumpf ab. Ja, und ich würde sagen, wir starten mal rein in diesen Bundesligaspieltag, denn es ist ja viel passiert. Ich habe vergessen, nochmal vorher nachzuzählen, wie viele Tore es sind, und ich sag's euch ganz ehrlich, dafür ist es mir jetzt zu spät, das ganz schnell im Kopf runterzurechnen. Ihr verzeiht's mir, vielleicht macht's einer von euch im Hintergrund, aber ist auch nicht so notwendig. Es war auf jeden Fall ein torreiches Wochenende. Für die, die es hören, Christopher zeigt wild Finger in die Kamera. Und wir hatten kein einziges 0-0, was ich ja persönlich immer sehr schön finde. Und wir wollen tatsächlich auch an Anzahl der Tore durch diesen Spieltag gehen. Und da fangen wir an mit dem ersten Spiel, das 6 Tore hatte. Und es ist tatsächlich ein Unentschieden, aber man kann sagen, ein Unentschieden, dass es durchaus in sich hatte. Und zwar das zwischen Wolfsburg und dem ersten FC Köln. Mit 3 Toren in der Nachspielzeit, einer Gewitterpause und einem runden Geburtstag war bei dieser Partie wirklich einiges gegeben. Waldschmidt bringt Köln früh in Führung. Nach einer 10-minütigen Wetterunterbrechung kann Amura vor der Pause erst ausgleichen und Maier nach etwas mehr als einer Stunde das Spiel für die Wolfsburger drehen. Zu Beginn der 14-minütigen Nachspielzeit kann Johannesson für den FC erst ausgleichen. Maxi Arnold erzielt dann durch einen direkten Freistoß in der 90. plus 9 das geglaubte Siegtor. Aber am Ende kann ausgerechnet Kaminski, denn diese Geschichten schreibt wirklich nur der Fußball, das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte in der 90. plus 14 für den FC erzielen. Und David, lass uns doch mal als erstes auf den FC gucken. Für einen Aufsteiger ist es weiterhin ein brutaler Start in die Saison, oder?
Absolut. Und wenn ich mir die beiden Teams so anschaue, die da gespielt haben, dann wirkt der FC für mich auch wie das Team, das schon eher seinen Stil gefunden hat. Zumindest in dem Sinne, dass ich da wiedererkannt habe, was sie, glaube ich, auch in den ersten beiden Spieltagen machen wollten. Ich erinnere mich auch dunkel, dass ein Kollege von der Spielverlagerung, glaube ich, am ersten Spieltag gesagt hat, der FC will schnell und vertikal auf die Flügel rausspielen, bildet dort simple Dreiecksformationen. Ball in die Spitze, Ball wird klatschen lassen, Halbraum, Flanke und dann Tor. Ja, und das hat sofort funktioniert. Man hat das sofort gesehen. In der ersten Halbzeit hat sich dieser Ablauf auch einige Male wiederholt. Von daher glaube ich, dass der FC sich da schon ein Stück weit gefunden hat und das ja wiedererkennbar und auch recht gut eigentlich macht. Sie sind sehr, sehr fleißig. Ich glaube, sie waren das laufstärkste Team des Spieltags mit Hoffenheim zusammen. Eines von nur zwei Teams, das über 120 Kilometer gelaufen ist. Man hat gesehen, dass sie eigentlich mit dem gesamten Team auf- und zurückrücken, sofort alle hinter den Ball bekommen oder dann im Angriff wirklich mit dem gesamten Team nach vorne schieben. Das sieht alles sehr fleißig aus, ganz gut einstudiert aus. Das Einzige, was beim FC noch so ein bisschen fehlt, ist, dass sie einige Situationen seriöser zu Ende spielen. Sie hatten eine Reihe von Umschaltmomenten, wo sie durch die vielen guten Rochaden, die sie auch machen, eigentlich in einer prima Position drin sind und dann mal, ich denke da an eine Situation von Thielmann, zu ungeduldig sind und irgendwie die Situation verbaseln oder auch mal einen sehr vielversprechenden Standard weggepfiffen bekommen, weil sie da ein unnötiges Foul drin haben von Schmid, glaube ich. Das sind so Kleinigkeiten, da können sie, glaube ich, noch viel am Ende mit rausholen. Aber an sich sieht das schon recht gut aus, was der FC da macht.
Ja, ich finde es vor allem so beeindruckend, dass die ja nicht aufgeben. Ne? Also das hat man im Pokal gegen Regensburg zum Beispiel schon gesehen, wo es ja eigentlich lange aussah, als würden sie es verlieren, dann eben Ausgleich und dann sogar das Spiel gedreht. Und das ist ja eine Qualität, die dir so früh in der Bundesliga auf jeden Fall auch schon hilft. Ne? Also das ist ja was, worauf du auch als Mannschaft immer wieder aufbauen kannst. Also ohne diesen super unbeliebten Vergleich vor allem für alle Köln-Fans zu ziehen. Aber ich meine, Leverkusen hat das in ihrer Meistersaison als, naja, Charaktereigenschaft irgendwann entwickelt, ne? Dieses sich nie aufgeben, bis zur letzten Minute dranbleiben. Und man muss ja eh sagen, wir haben was in dieser Saison durch die langen Nachspielzeiten. Da müssen wir uns, glaube ich, alle erstmal dran gewöhnen. Und da müssen sich natürlich auch die Spieler dran gewöhnen, ne? Dass eben es noch 15 Minuten obendrauf gibt. Wie viel in solchen 15 Minuten dann gespielt wird, ist natürlich immer noch was anderes. Aber trotzdem finde ich das, also von beiden Mannschaften auch, ne? Also auch von Arnold, das Ding da noch rein zu pfeffern. Das war einfach, ich glaube, diese Schlussphase, die hat nochmal gezeigt, was in beiden Teams halt auch drinstecken kann. Das fand ich durchaus beeindruckend.
Absolut, absolut.
Und man muss ja gleichzeitig sagen, für Wolfsburg, also es war 80 Jahre VfL Wolfsburg, aber sie warten halt weiterhin auf einen Heimsieg, ne? Also ich glaube, seit dem 15. Januar ohne Heimsieg, das ist natürlich richtig bitter, vor allem für die Fans, die da eben zu den Heimspielen strömen. Gibt's denn so eine Sache, wo du sagst, bei den Wolfsburgern, ja, das haben sie eben nicht gut genug gemacht, um dieses Spiel am Ende vielleicht auch zu gewinnen?
Gut, ich weiß nicht, ob das Fehlen dieses wiedererkennbaren Spielstils wirklich jetzt dazu geführt hätte, dass sie das Spiel noch hätten gewinnen können. Sicherlich hilft's, wenn man den Plan, den der Trainer ja offenkundig hat, perfekt umsetzt oder überhaupt umsetzt. Ich glaube, nach dem, was ich von Paul Simonis gehört habe, dass sie eigentlich viel besser mit Ballbesitz umgehen wollen, dass sie dominanter spielen wollen. Davon habe ich jetzt gegen den FC, so der auch sehr, sehr gut verteidigt, sehr, sehr gut die Räume eng gemacht hat mit Kompaktheit, nicht viel gesehen. Der VfL musste sich dann eher sehr anstrengend zurück ins Spiel kämpfen, hat das natürlich geschafft. Aber ich glaube, dass du natürlich mit einem sehr guten Ballbesitzfußball das noch eher hättest knacken können, dieses Kölner Bollwerk. Denn der FC hat sich phasenweise auch ziemlich tief dann fallen lassen, zu tief. Und ich glaube, das wäre dann ja genau eigentlich die Situation, wo du als Ballbesitzmannschaft, als Eingespielte dann einen Gegner auch knacken kannst.
Sie haben es ja zum Teil auch gezeigt, also das 2-1 von Maier war ja eigentlich genau so eine Situation, wie du gerade beschrieben hast. Ne? Ja. Hinten relativ tief gestanden, die Kölner, und es dann trotzdem noch geschafft, hinter die Kette zu kommen, den Querpass zu spielen. Und ich glaube, solche Szenen, zumindest aus Wolfsburger Sicht, würde man sich dann natürlich noch viel mehr wünschen. Ne? Der zweite Punkt ist, um die Frage vielleicht von Eva auch nochmal einen anderen Spin zu geben. Ich glaube, defensiv ist es einfach auch noch nicht gut genug. Wenn du gegen Köln, ja, in der langen Nachspielzeit, hast es ja selber zitiert, 14 Minuten dann noch zwei Gegentore kriegst, dann spricht das einfach auch dafür, dass da die zumindest nicht ganz die Konzentration so hoch ist.
Ja, definitiv. Und man kann vielleicht auch sagen, also offensiv haben die Wechsel, die Simonis vor diesem Spiel vorgenommen hat, nämlich eben Mähle und Amura rein, haben ja durchaus Früchte getragen, also Meller durchaus offensiv gezeigt, aber er gehörte natürlich auch zu diesem Defensivverbund, obwohl man da glaube ich sagen muss, was da war ja noch einer der stabileren. Aber gerade zum Beispiel Jens hatte ich immer das Gefühl, der kam immer mal wieder einen Schritt zu spät, macht glaube ich beim vom 0-1 eben auch, verliert er das Stellungsspiel auf außen, ne, und kommt dann nicht hinterher. Und man muss auch sagen, also ich hatte auch das Gefühl, Köln war was dem vierten Tor dann, also wäre noch ein Tor gefallen, hätte man irgendwie die Wette aufgemacht, hatte ich so das Gefühl, Köln war ein bisschen mehr dran, was für mich auch einfach an den Einwechslungsspielern lag und vor allem an El Mala. Also was der macht, ich habe den in der dritten Liga bei Viktoria Köln viel gesehen und ich hätte nicht gedacht, dass der diesen Sprung schafft, so schnell. Also das ist ja immer dass die Frage, ja klar, ist ein super veranlagter Spieler, aber schafft er es direkt? Und da muss man bisher sagen, also was er reinbringt in dieses Spiel, das ist schon echt bemerkenswert und eben auch das, was zu Kwasniok-Fußball natürlich total passt, ne? Also für so ein bisschen Chaos sorgen natürlich auch hinten raus. Das macht er, also das hat er fast perfektioniert und ich glaube, er ist 19. Also das muss man halt auch einfach nochmal sagen, das ist Wahnsinn, was der da macht.
Ja, ja, und dann auch in so einer Phase, wo du einen vermeintlich finalen Nackenschlag bekommst durch das ganz, ganz späte Gegentor. Seine beiden ersten Aktionen sind ein Hackenpass und ein Tunnel, beide erfolgreich und jetzt nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern beide in der Situation das richtige Mittel. Also ich will jetzt nicht die klischeebehaftete Unbekümmertheit bemühen, aber das war so, was ich dachte. Also, das bringt natürlich dann echt auch nochmal Frische rein, dass er sich das dann auch noch traut, anstatt den Kopf hängen zu lassen.
Ich hatte auch das Gefühl, Wolfsburg hat dann nach diesem Arnold-Tor, die hatten eigentlich viel zu wenig Ballbesitz. Also sie haben Köln viel zu viel den Ball überlassen, haben überhaupt nicht geschafft. Also ich habe schon verstanden, haben sie vielleicht nochmal so auf Umschaltmomente gewartet, um im Prinzip den berühmten Sack hinten raus zuzumachen, aber dafür haben sie Köln halt viel zu viel den Ball gegeben, die den halt viel zu gut auch in gefährliche Zonen tragen konnten. Also da habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und eigentlich hatte ich so das Gefühl, Simonis weiß ganz genau, das Ding ist noch nicht durch. Also wenn man sich die Szene nach dem 3-2 anguckt, Simonis rennt übers halbe Spielfeld und zerrt genau seine komplette Mannschaft wieder zurück und sagt so, nee, Leute, Spiel ist noch viel zu lang. Wir müssen da jetzt wieder rein. Und das hat die Mannschaft irgendwie nicht so ganz auf den Platz bekommen, ehrlich gesagt. Das fand ich schon krass. Und man muss ja sagen, Köln ja eigentlich auch noch auch vorm Spiel mit dem Nackenschlag, Lukas Kilian mit dem dritten Kreuzbandriss. Also ich bin wirklich kein Arzt und keine Ärztin. Ich habe da nur wirklich absolutes Laienwissen. Aber man muss ja sagen, also drei Kreuzbandrisse, boah, ob der nochmal wirklich durchgängig Fußball spielt und das schon sagen zu müssen in dem Alter, das ist natürlich brutal bitter, umso besser auf der Seite natürlich für Köln, für die restliche Mannschaft, dass sie das so gut kompensieren können. Ne? Das muss man ja leider auch sagen, weil es eben sein dritter Kreuzbandriss ist, kann man ja leider auf Kilian nicht so 100% setzen, dass er so eine Saison durchspielt. Aber das war sicherlich dahingehend auch eine gute Antwort der Kölner darauf. Ja, und man muss einfach sagen, also das Köln in der Bundesliga, klar, neuer Trainer, kann man halt aber einfach wirklich so überhaupt nicht mit dem Köln aus der zweiten Liga vergleichen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da für Welten zwischenliegen zum Teil, ne? So.
Ja, absolut. Es hat ja noch kräftig rumort eigentlich beim FC auf der Zielgeraden in der zweiten Liga. So dass ich sitze gerade in Köln und dann hat man, glaube ich, auch so ein bisschen eine andere Stimmung mit Bezug auf den FC. Ist vielleicht ein bisschen überkritisch. So dass ich dachte, es wird wieder ein kurzer Erstliga-Aufenthalt, nichts gelernt, Trainerwechsel, kommt keine große Euphorie auf. Aber das ist dann eben auch der FC, dass die Euphorie dann doch ruckzuck wieder aufkommt und die Mannschaft komplett verändert auf einmal auf dem Platz steht.
Ja. Jetzt vielleicht schon mal den ersten Betrag ins Phrasenschwein zu werfen. Es war ja auch so, die Vorbereitungsspiele waren ja auch alles andere als gut. Und Eva, du hast ja vorhin schon das Pokalspiel zitiert, da sah es ja eigentlich so aus, dass sich das dann auch fortsetzt, diese Negativität. Und auf einmal dreht sich sowas ja fast um 180 Grad, wenn man will. Der späte Sieg gegen Mainz und dann das Spiel gegen Freiburg, was ja sehr, sehr stark auch gewonnen wurde. Auch wenn es jetzt vielleicht vom Chancenverhältnis her sich gar nicht so herauskristallisiert hat, aber das ist dann dieser berühmte Lauf. Und ja, auch das Spiel jetzt gegen Wolfsburg. sind dann einfach, wenn man es jetzt mal so als kleines Mini-Zwischenfazit ziehen will, sind es einfach schon 7 Punkte im Abstiegskampf. Und wir haben ja die letzten Saisons gesehen, dass es ja durchaus schon reicht, mit knapp 30 Punkten vielleicht drüber dann gegebenenfalls schon die Klasse zu halten. Und dann sind 7 Punkte, ohne jetzt hier die große Prozentrechnung anzuwerfen, nach 3 Spieltagen schon eine sehr, sehr ordentliche und beachtliche Leistung.
Ja, und sie schießen halt Tore, ne? Also wir haben es immer wieder bei Aufsteigern gesehen und wir sehen es auch bei dem anderen Aufsteiger, aber also das hat der HSV ja nicht exklusiv, wir sprechen später dann noch drüber. Das kann immer mal wieder ein Problem sein, ne? Also eben dieses, du kannst defensiv noch so gut stehen, also das ist jetzt auch keine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber wenn du vorne die Tore nicht machst, dann wird's halt schwer nach hinten raus, weil du dann natürlich immer mal wieder so ein Ding kassieren kannst. Und ja, wie gesagt, also ich glaube jetzt, liebe Köln-Fans, ich glaube nicht, dass der FC bis zum Ende der Saison einen Europapokalplatz innehaben wird. Aber es würde ja auf jeden Fall reichen, eben frühzeitig auch zur Winterpause einfach da schon ein bisschen vielleicht nicht die Luft rauszulassen, weil das sollte man nie machen, aber einfach vielleicht so eine Basis zu entwickeln und natürlich auch Flexibilität im Spiel zu haben. Ne? Also dass die gegnerischen Teams, die ja halt nicht mal, wenn sie einen Spieler rausnehmen, und das fand ich bisher das Gute, bei Köln kannst du nicht den einen Spieler rausnehmen und das Spiel ist quasi kaputt. So, dafür ist da viel zu viel Flexibilität drin und das also ist für einen Aufsteiger, was Köln am Ende eben immer noch ist, durchaus bemerkenswert.
Und das ist ja genau das, was sie auch einstudiert haben in der Vorbereitung, ja, über die sehr, sehr vielen Rochaden, worum es natürlich dann auch in der Vorbereitung zum Teil nicht so gut aussah, spielerisch, weil einfach natürlich viele Spieler auch in ungepunkte Positionen gesteckt wurden im Kwasniak. Aber anscheinend zahlt sich das jetzt wirklich aus, zumindest Stand jetzt. Das ist vielleicht jetzt natürlich die klassische Overreaction auch nach dem 3. Spieltag, um mein Argument von gerade eben mal wieder einzufangen. Aber klar, der Start gibt denen recht.
Speaking of Overreactions, ich würde auch nicht wollen, dass der FC jetzt in den Europapokalbereich vorstößt. Denn historisch betrachtet wissen wir, das würde ihnen nicht gut tun.
Was? Kommt komisch, der Kommentar. Nee, aber natürlich recht. Aber ja, ich muss aber auch sagen, also ich finde, also gerade Max hat natürlich in meiner Vergangenheit viel über Wolfsburg auch geschimpft. Und ich muss aber sagen, also trotzdem ist es ein anderes Wolfsburg. Also trotzdem ist es ja, war das gerade, also dass man Amura halten konnte, war natürlich eh super wichtig. Aber ist das ja trotzdem offensiv Fußball, den du dir ganz gut angucken kannst. Klar, ne, hängt halt schon von einigen Faktoren auf, die funktionieren müssen. Sie haben ein bisschen gebraucht, bis sie dieses Flügelspiel gegen Köln überhaupt mal ankurbeln konnten. Aber sobald das mal lief, siehst du eben auch, da passt einiges. Und ja, also ich würde da jetzt bei Wolfsburg auch ehrlich gesagt noch nicht die, also andersrum gesehen, ne, jetzt irgendwie sagen, ach ja, Kassi ist da hinten raus und ja, Defensive kannst du natürlich trotzdem noch drauf aufbauen. Dafür sind sie dann halt auch noch früh genug in der Saison. Aber wäre natürlich trotzdem schön gewesen, hätten sie da sich den ersten Heimsieg geholt. Aber ja, ich würde sagen, sie haben da jetzt natürlich, haben wir noch nicht drüber gesprochen, natürlich auch noch Christian Eriksen geholt. Man wird es mitbekommen haben in der Länderspielpause. Und ich glaube, das ist im Zweifel so ein Spieler, hat jetzt natürlich nicht gespielt, aber den kannst du halt, wenn du so ein bisschen weiter reingehst in die Saison, wird das sicherlich auch nochmal so der berühmte Unterschiedsspieler vielleicht in ein, zwei Spielen sein können, nochmal eine andere Art reinbringen. Und doch, ich bin durchaus gespannt, was Wolfsburg dann noch unter Simonis so zaubert in dieser Saison. Gut, ich würde sonst einmal sagen, Wolfsburg auf Platz 8 mit 5 Punkten. Die nächsten Gegner sind der BVB auswärts, Raba Leipzig zu Hause und Augsburg auswärts. Durchaus ja nicht so ganz uninteressante Partien, glaube ich, für Wolfsburg. Und Köln, die sind zum Beispiel zumindest jetzt erstmal auf Platz 3 mit 7 Punkten. Für die geht's jetzt auswärts zu Raba Leipzig, dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart und dann auswärts zu der TSG nach Hoffenheim. Und was eine fantastische Überleitung, denn über die wollen wir als nächstes sprechen. Die gewinnt nach 2 Jahren nämlich wieder an der alten Försterei. In der ersten Halbzeit passiert lange nicht viel, auf jeden Fall nicht, was Richtung Tor geht. Dann trifft Kramaric aber in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2-0. vom Punkt und Fisnik Aslani nur 2 Minuten später zum 2-0. Nach der Pause kann Union schnell durch Ansa den Anschlusstreffer erzielen. Allerdings stellt die TSG innerhalb kürzester Zeit den alten Abstand wieder her. Aslani erzielt an seiner Ausbildungsstätte seinen Doppelpack zum 3-1. Tom Rothe macht es dann in der 70. Minute nochmal spannend und verkürzt auf 2-3. Aber Tim Lemperle, der kann den zweiten fälligen Elfmeter für die Hoffenheimer auch verwandeln und trifft zum 4-2 Endstand. David, wir haben geschrieben zwischendurch, beziehungsweise du hast das Spiel im Real Life geguckt und hast gesagt, also hättest du das Spiel nach, ich glaube, 39 Minuten ausgemacht. Du hättest gesagt, so und so geht das Spiel aus und warst dann am Ende durchaus überrascht. Welches Team hat dich denn am Ende mehr überrascht?
Ja, mehr überrascht hat mich dann schon Union. Ich glaube, das Ergebnis, das ich dir genannt hatte, war 3-1. Ich hätte so auf ein sportliches 3-1 für Union getippt und 2 Minuten später steht es dann erstmal 0-2. Und so ist es so gewesen, dass in meinen Notizen zum Spiel auch irgendwie 80% sich um Union gedreht hat. Angefangen damit, dass der Trainer sehr Baumgart-like vor dem Spiel eingefordert hat, man möge doch eklig und gierig sein. Und ich finde, das kann man durchaus interpretieren, dass das auch umgesetzt worden ist. Denn eklig interpretiere ich jetzt mal als kämpferig und aggressiv in den Duellen. Das war durchaus da. Sie sind schnell und rabiat auf den Gegner gegangen, sind sehr mannorientiert gewesen, haben auch ein paar Mal, glaube ich, ein bisschen überdreht in den Zweikämpfen. Khedira oder Trimmel fallen mir da ein. Und gierig waren sie eigentlich auch, denn sie haben sehr, sehr schnell in die Spitze gespielt, hatten sehr, sehr viele hohe Bälle, viele Flanken, sind dann aggressiv auf die zweiten Bälle gegangen und haben damit, glaube ich, den Plan des Trainers schon durchaus umgesetzt, hatten auch deutlich mehr Torschüsse, ich glaube 20-9 am Ende. Na, und trotzdem reden wir halt davon, dass das Hoffenheim das am Ende recht klar gewinnt und auch über einen sehr, sehr weiten Teil des Spiels dann ja einen 2-Tore-Vorsprung hatte. Insofern hat mich Union einfach dadurch überrascht, um die Frage zu beantworten, ja, dass sie sich das Spiel selber kaputt gemacht haben mit 2 Elfmetern, die nicht sein müssen, mit einer ganz schlecht verteidigten Flanke und einem noch schlechter verteidigten Torwartabschlag vor dem 0-2. Und das immer zu Zeitpunkten, wo es richtig wehtut. Denn sie haben sich dann immer mit diesem Spielansatz zurückgekämpft und sofort das mit dem Hintern wieder umgestoßen. Das Muster zieht sich dann durchs Spiel und in der dritten Runde, wo dieses Muster auftaucht, setzt dann Rothe eigentlich allem die Krone auf, der ein schönes Tor nach einer Ecke reinbolzt und dann, ich glaube, 10 Minuten später knapp mit einem komplett unnötigen Ding vom Platz geht und damit eigentlich den letzten Sargnagel dann reinschlägt.
Ja, stimmt. Ja. Das hatte ich vergessen. Die rote Karte gegen Rothe. Haha, der Wortwitz. Ja, ich finde halt einfach, also Max hatte das, glaube ich, letzte Woche so schön auf Blue Sky gepostet. Er hat da, glaube ich, so sinngemäß gesagt, naja, also dieses Hoffenheim, das wirst du relativ schnell, also quasi knacken können, das System. Und da muss ich einfach sagen, also das hat Union halt dann doch irgendwie nicht gemacht. Also genau so die Knackpunkte, Aslani, Touré und irgendwie Lemperle, die du einfach nach den letzten Spielen auf dem Zettel haben musst, die hatten mir viel zu viele Ballaktionen, gerade Touré, also dass Hoffenheim viel über intensive Läufe und Sprints kommst, da hilft halt einfach ein Blick auf die Statistik und das haben sie überhaupt nicht zugestellt bekommen und das wirklich über 90 Minuten nicht und da habe ich mich dann schon irgendwie gefragt, das wurde ja auch nicht besser, ehrlich gesagt, also das wurde eher schlimmer im Laufe der Partie und da habe ich mich dann doch gefragt, ob Baumgart sich da nicht doch so ein bisschen vercoacht, also was heißt vercoacht, klingt immer direkt so übel, aber da vielleicht 1-2 Stellschrauben sich zu sehr darauf verlassen hat, dass man vielleicht als Union als erstes in Führung geht. Also weil das hatte auch einen, gab es auch einen Beitrag von Hoffenheimern im Forum zu, dass sie gesagt haben, boah, ich glaube, wenn wir da in Rückstand geraten, dann wird's, David, wie du gesagt hast, eben dieses 3-1 hinterher locker raus. Aber ja, also irgendwie hatte ich das Gefühl, durch diesen Rückstand war der Matchplan auch irgendwie weg.
Total. Und ja, vercoacht das ist immer schwierig zu sagen, ja. Oder es ist immer leicht zu sagen, so, wenn die Risiken, die man vielleicht eingeht als Trainer, sich dann nachher nicht auszahlen, die hätten sich, ne, wenn sie ein paar Szenen geschickter oder weniger ungeschickt ausgespielt hätten, vor allem defensiv die Unioner, dann würden wir jetzt vielleicht eine andere Geschichte erzählen, aber so muss man sich halt fragen, warum stellt man einen Trimmel, der sehr weit aufgerückt ist, aber natürlich aufgrund seines Alters nicht mehr so schnell zurückkommt, auf die Seite, wo der pfeilschnelle Stürmer von Hoffenheim spielt. Auch wenn dieses katastrophale Abwehrverhalten beim Gegentor von Aslani, wo Touré einfach mal die ganze Abwehr übersprintet, dann mit Trimmel nicht viel zu tun hatte. Aber solche Sachen, die ja, bekommt man dann nachher angekreidet, wenn es böse ausging.
Ja, definitiv. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, ob Hoffenheim die Tore gemacht hat, die der VfB Stuttgart am ersten Spieltag nicht gemacht hat. So ein bisschen, ne? Also weil eigentlich kann man ja sagen, war so ein bisschen verkehrte Welt für Union, ne? Dass sie, du hast ja die Punkte schon gesagt. Was ich aber allerdings echt krass fand, war, du hast eben gesagt, Hoffenheim war die zweite Mannschaft nach Köln, die, oder beziehungsweise hast du bei Köln gesagt, die über 120 Kilometer gelaufen sind. Die sind nicht nur 123 Kilometer gelaufen, die sind 7 Kilometer mehr gelaufen als Union.
Ja.
7 Kilometer. Und ich meine, Tom Rothe fliegt in der 82. Minute vom Platz. Ne? Also Gut. Wir reden hier jetzt nicht von die spielen 80 Minuten in Unterzahl. Das fand ich dann schon, also klar, du kannst nicht alles über Laufwege machen, aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wo dann vielleicht auch ein Defizit zu sehen war. Ne? Ob das jetzt Fitness ist, weiß man nicht. Oder einfach mangelnde Schnelligkeit manchmal. Aber das fand ich schon... spricht eine gewisse Sprache, könnte man fast sagen.
Absolut.
Aber lass uns doch mal einmal kurz auf die TSG gucken. Hat dich denn der Auftritt da irgendwie positiv gestimmt oder sagst du bei der TSG, war dann vielleicht am Ende auch gute Einzelleistung?
Ja, Hoffenheim hat, glaube ich, noch nicht so ein wahnsinnig eingespieltes System gezeigt. Insofern haben sie mich noch nicht beeindruckt. Aber sie machen das, was sie machen müssen. Sie nutzen ihre Chancen eiskalt. Ich glaube, bis auf eine, am Anfang hatten sie eine Chance, die haben sie vergeben. Ansonsten waren sie immer zur Stelle. Da setzt sich, glaube ich, ein Trend fort, den ich auch schon in der Saisonvorbereitung gesehen habe und der sich jetzt ein bisschen durch die bisherige Saison durchzieht. Sie überwältigen oder beeindrucken nicht, aber sie sind super effizient, sie sind super kampf- und laufstark, halten auch gegen Gegner wie Union, die es heute wirklich gut gemacht haben in Teilen, dagegen und haben auch einige Spieler, die vielleicht nicht super auffallen, Afdelaue fällt mir da ein, aber eben sehr, sehr wertvoll fürs Team sind, viel wegverteidigen, viel laufen, viel, viel sinnvolle Aufbaupässe spielen. Ja, und insofern sind sie auch absolut kein unverdienter Gewinner, nur weil Union jetzt viel, viel mehr ins Spiel investiert hat.
Ja, ich finde zum Beispiel ein Spieler, der, oder beziehungsweise ein Spielertyp, der bei Hoffenheim so einfach gefehlt hat, auf links, seit David Raum weg ist. Und das ist Bernardo, ne? Also der macht seine Rolle sehr, sehr gut. Ich glaube, er bringt genau das rein, was Hoffenheim letzte Saison vielleicht auch gefehlt hat, eben so eine gewisse Sicherheit einfach über links auch, dass man weiß, was er eben mitbringt, der macht das gut und dann halt eben mit Zufall auf der anderen Seite, ich glaube, man spricht den Zufall aus, ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, weiß ich auch nur, weil Hoffenheim einfach mal so einen richtig furchtbaren Wortwitz damit gemacht hat, deshalb glaube ich, man spricht ihn so aus. Aber das passt dann schon und man muss auch einfach sagen, mit Haidari hast du jemanden für die Innenverteidigung, der das, also klar, sie kassieren ja trotzdem auch 2 Gegentore und darüber muss man auch reden, wie diese Gegentore eben fallen, aber trotzdem muss man ja sagen, auch die Innenverteidigerposition war ja auf jeden Fall so ein rotes Tuch bei den Hoffenheimern und das, da haben sie sich im Sommer jetzt eben gut verstärkt und das eben gut ergänzt und da muss man einfach sagen, Tim Lemperle und Fisnik Aslani da vorne, die machen das schon wirklich gut und du hast zwar gesagt eben, ne, klar, Torschüsse oder beziehungsweise Schüsse pro Union mit 20-9, aber Union hatte 7 Schüsse aufs Tor und Hoffenheim 8. Also die Prozentzahl der Schüsse, die dann tatsächlich auch gefährlich werden und die gefährlichen Regionen kommen, da hatte Hoffenheim eben die Nase vorn und das ist ja was ihnen dann doch hilft nach vorne. Also klar, ihr Spiel ist ausrechenbar, das muss man so sagen, da würde ich Max auch zustimmen, aber solange sie die Tore machen, das ist halt kein Hurra-Fußball unter Ilzer und ich glaube, das konnte man nach der letzten Saison auch nicht erwarten. Ich weiß halt nicht, ob es da irgendwann mal eine Weiterentwicklung gibt. Aber ganz ehrlich, es ist halt, also da, wo Hoffenheim, die werden kein Meister werden, ne? Also nicht in naher Zukunft. Die wollen europäisch spielen, voraussichtlich nächste Saison wieder. Aber vielleicht ist es deshalb auch ganz gut, dass man so eine leichte Umbruchssaison trotzdem hat und eben nicht den europäischen Wettbewerb dazu hat. Ich glaube, das kann Hoffenheim nur helfen.
Und nur weil irgendwas ausrechenbar ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es einfach zu verteidigen ist.
Klar,
klar ist es natürlich in gewisser Weise einfacher, weil ich mich darauf einstellen kann als Mannschaft, was mich erwarten wird und dann eine gewisse Unbekannte rausfällt. Aber auf der anderen Seite, wenn es so gut herausgespielt wird und es so kompliziert zu verteidigen ist und das wirkt nun mal in den ersten Spielen jetzt so, dann kann es durchaus ein Mittel sein, um die Saison zumindest ruhiger zu gestalten als letztes Jahr.
Ja.
Ja, ich bin jetzt mal bei Union gespannt, wie es weitergeht. Sie hatten eben diesen Sieg gegen Stuttgart ganz am Anfang, aber beim 4-0 gegen Dortmund hat man auch durchaus einige Problemstellen gesehen. Nicht nur einige, sondern einige viele. Dann hatten sie eine Länderspielpause, wo natürlich auch viele weg waren und verletzt. Und da gab es, glaube ich, einen 1-1-Test gegen Alt-Klinike, wo Baumgart, glaube ich, im Anschluss sagt, ja, ist jetzt nicht richtungsweisend für die Bundesliga. Ist auch irgendwie bitter, sage ich mal so, wenn du ein Testspiel sagst und am Ende des Testspiels sagt, ja, weil ich so weit weg von meiner A11 bin, kann ich hier eigentlich wenig mitnehmen. Aber ja, also es ist eben Platz 14, 3 Punkte. Man spielt jetzt als nächstes auswärts bei der SGE zu Hause gegen den HSV und dann auswärts bei Bayer Leverkusen, auch durchaus gerade auswärts ein knackiges Programm. Da sollte man sich auf jeden Fall besser präsentieren als wie beim BVB. Und für die TSG ist es Platz 6, 6 Punkte. Ich glaube, da ist man mit vollem Soll. Ist auch gut so. Denn jetzt geht es, glaube ich, das kann eigentlich nicht sein. Habe ich mich hier verschrieben? Also wir stehen zu Hause gegen den FCB, aber das kann nicht passen, weil ich glaube, Werder spielt da als nächstes Game. Das ist hier On-Air-Profi sein, stehe ich mit meinem Namen. Lasst mich kurz nachgucken, bitte. Professionell, wie ich bin. Doch, stimmt doch. Zu Hause gegen den FCB, auswärts bei Freiburg und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Perfekt. Das waren 30 Sekunden absolutes Chaos. Und auch das ist für mich persönlich eine super Überleitung fürs nächste Spiel. Denn das waren nicht 30 Sekunden Chaos, aber das waren zumindest 180 Sekunden Chaos schon mal ganz am Anfang, denn wir wollen jetzt sprechen über den FC Bayern gegen den Hamburger SV. Ja, und die Rückkehr des Hamburger SV nach München, ja, wird ähnlich oder war ähnlich schmerzhaft wie erwartet. Schon nach 180 Sekunden eröffnet Serge Gnabry das bayerische Torfest. Pavlovic legt in der 9. Minute nach. Der hat für Goretzka gestartet. Der HSV, der wirkt wirklich komplett überfordert und immer einen Schritt zu spät. Nach 25 Minuten trifft dann Harry Kane, nachdem es einen VAR-Check gibt und es einen Handelfmeter für den FCB gibt zum 3-0. Diaz trifft dann 4 Minuten später noch zum 4-0 Halbzeitstand. Und in der zweiten Halbzeit wagt sich der HSV zwar auch mal nach vorne, aber die Abschlüsse sind ja viel zu harmlos. Man bleibt weiterhin ohne eigenes Tor. Und wegen eines Notarzteinsatzes ist eine Viertelstunde auch noch sehr, sehr ruhig in der Allianz Arena. Beide Fanszenen stellen den Support ein. Mitten in dieser Supportunterbrechung trifft dann Kane noch zum 5-0. Kurzer später gibt es dann Entwarnung beim Fan. Und eben irgendwann trudelt dieses Spiel, ehrlich gesagt, auch nur so nach hinten aus. Ja, ehrlich gesagt, Christopher, war es das Spiel, wie es von gefühlt der ganzen Nation erwartet wurde?
Ehrlicherweise ja. Also in gewisser Weise ist es einfach die ganz kurze Antwort darauf. Natürlich kann man jetzt aus Sicht des HSV sagen, Und Polzin hatte das ja auch im Vorfeld gesagt, diese Klassiker, wenn man nach München fährt, meistens hört man dann mal so zwei Varianten von den gegnerischen Trainern. Die eine ist dann, wir wollen sicher stehen, und die zweite Variante ist dann sehr häufig, ja, wir wollen auch aktiv mitgestalten und mitspielen und nicht nur verteidigen. Und für die Variante hat sich der HSV entschieden, auch mit einer sehr mutigen Aufstellung, glaube ich, also in so einem 3-4-3 Grundformation, und hatten sich auch was überlegt. Also ich glaube, diejenigen, die das Spiel gesehen haben, die Anstoßvariante, mit Vieira, der den Ball so futsalmäßig nach oben legt und dann erstmal nach vorne bolzt. Das war zumindest für die Highlight-Clips, dann war dann schon mal was da für die Reels. Dann so viel kam dann natürlich dann nicht mehr hinten raus, weil die Bayern auch sehr konzentriert gespielt haben. Und das ist vielleicht der Unterschied jetzt auch zu den vorangegangenen Spielen, die wir jetzt vor der Länderspielpause gesehen haben, sowohl gegen Augsburg als auch gegen Wiesbaden waren es ja zwei Spiele, wo der Gegner dann nochmal nach einer klaren Führung wieder ins Spiel reingeholt wurde. Und dazu muss man ehrlicherweise sagen, war der HSV jetzt nicht in der Lage. Weil, sind wir mal ehrlich, die Partie, Eva, du hast es jetzt gerade ja auch geschildert in den Spielfilm, war nach 30 Minuten entschieden. Die Bayern haben danach spürbar das Tempo rausgenommen. Also diese berühmten zwei oder drei Gänge zurückgeschaltet. Ich glaube, das kann man hier an der Stelle schon sagen, weil sonst wäre das Spiel dann sicherlich auch nochmal anders verlaufen.
Ja, es gab ja so einen Diskussionspunkt, das war eben, dieses Handspiel war, glaube ich, relativ unstrittig, obwohl man, glaube ich, ungefähr auch die 80. Wiederholung brauchte, um zu gucken, ob der Ball dann am Ende wirklich die Hand berührt. Und dann gab es natürlich ein bisschen Diskussionen, warum Sumaoro, der ganz, ganz früh, ich glaube, schon in der ersten Minute gelb sieht, eben nicht gelb-rot sieht. Stieler hat dazu gesagt, der eben der Schiedsrichter in diesem Spiel war, der will kein Handspiel machen, der will Gnabry weghalten, nur dummerweise ist da halt der Ball im Weg, deswegen kommt es zum leichten Kontakt. Ist das jetzt die Verhinderung eines aussichtsreichen Angriffs? Da hatte ich Zweifel. Einmal war der Hamburger Spieler nicht aus dem Spiel genommen, dann war der Ball in der Luft, hat, glaube ich, noch was von Fingerspitzengefühl gesagt und ob er dann da in dem Moment quasi die Gelb-Rote gehen muss. Ich finde das ja immer so, Fingerspitzengefühl, das wird ja immer stark diskutiert, also sollte man das abhängig vom Spielstand machen, ob man jetzt dem Team, was zurückliegt und klar dominiert wird, jetzt die gelb-rote Karte geben oder nicht. Also am Ende darfst du das ja eigentlich nicht davon abhängig machen. Stieler hat es so aber, glaube ich, wohl auch Kimmich geschildert und der ist dann ja auch relativ schnell abgerückt wieder. Ich finde es halt tatsächlich ein bisschen schade, dass es irgendwie, ja klar, das gehört nicht zur VAR-Entscheidung direkt dazu, aber es gab ja kurz irgendwie doch noch, Stieler hatte ja, glaube ich, noch Kontakt mit Sören Storks danach, also war auf jeden Fall noch drauf. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass sowas dann nicht mehr durchgesagt wird. Einfach kurz als Erklärung, jo, es gibt quasi in dem Sinne keine Doppelbestrafung, weil das und das, und ich glaube, das wird die ganze Szene dann für alle Beteiligten irgendwie kurz verständlicher machen. Ich weiß nicht, wie
Storks hat, glaube ich, einfach nochmal durchgefragt, ob er was vergessen hat, also die gelb-rote Karte. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es war einfach nicht spielentscheidend. Und ja, ich bin natürlich bei dir. Wir hatten ja auch im Vorfeld schon, als wir uns über die Partie unterhalten haben, durchaus gesagt, ja, ist halt eine Kann-Entscheidung, glaube ich. Wir beide hatten ein bisschen diskutiert, ob Gnabry da wirklich so eine Riesentorchance daraus zieht, ist natürlich wirklich schwer zu sagen. Er legt sich den Ball vorbei. Der Verteidiger ist quasi schon aus dem Spiel rausgenommen, versucht ja über das Halten dann, was er dann nicht zum Halten wird, sondern eher zum Handspiel, also doppelt verunglückt, wenn man so will, sich dann noch irgendwie in diese Aktion zu halten. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass man zumindest mal aus Bayern sich nachfragt, so, hey, was ist denn da los? Aber im Endeffekt, die Bayern-Spieler, also allen voran Kimmich, der ja sehr immer darauf pocht, seine Wahrnehmung durchzusetzen, so würde ich es jetzt mal ganz positiv formulieren, hat er dann auch sehr, sehr schnell aufgegeben, einfach aufgrund dessen, weil das Spiel ja so einseitig gestaltet wurde.
Generell sagt Polzin ja, ihm hätte die zweite Halbzeit ein bisschen besser gefallen. Also ich würde da persönlich widersprechen, weil ich fand es auch, also ich fand, wenn es bessere Torchancen gab, dann gab es sie noch in der ersten Halbzeit durch Mikkel Bronsis. Wie hast du das gesehen? Fandest du da den HSV, was heißt stärker, offensiv ansehnlicher in der zweiten Halbzeit?
Ich würde ihm insofern recht geben, dass der HSV sicherer stand durch die klare Umstellung auf die Fünferkette, weil es die Bayern dann nicht mehr so klar geschafft haben, was in der ersten Halbzeit und vor allem natürlich in den ersten 30 Minuten sehr, sehr gut funktioniert hatte, die Halbräume zu überladen. Also es waren vor allem die Außenverteidiger und Bayern ist aufgrund dessen, dass Stanisic jetzt Linksverteidiger spielt, der jetzt nicht diesen Offensivdrang hat, schon die gesamte Saison und wenn man eigentlich so nimmt, die ganze letzte Rückrunde schon sehr, sehr rechtslastig mit Leimer, Olise als Duo. Und was die beiden sehr, sehr gut schaffen in Kombination mit Kimmich, ist eben dann das Überladen der rechten Seite. Und sie haben es sehr, sehr gut geschafft, immer wieder diese Zwischenräume zu finden. Also wenn man sich ja nochmal die Tore vor Augen führt, dann fallen die ja genau, weil sie in diesen kurzen Kombinationsräume sich ja erarbeiten durch dieses Positionsspiel und dann immer wieder auch die Schnittstelle dann schaffen, genau in diese 3-4-3-Formation, wo der HSV sich sehr, sehr schwer tat, am Anfang eigentlich genau zu gucken. Also mein Eindruck war, es war zunächst auch sehr, sehr mannorientiert vom HSV gespielt. Wer übernimmt dann welchen Gegenspieler? Und so sind dann diese Lücken entstanden, die sowohl dann, als die beiden Spiele in den Strafraum reingestochen sind, beim 1-0 und dann beim 2-0 nicht gänzlich auf der Höhe waren. Man kann natürlich jetzt auch positiv formulieren, das 1-0, den trifft jetzt Gnabry jetzt auch nicht jeden Tag so. Und auch beim 2-0, ja, das war vielleicht noch die größte Chance. Und ja, dann, das ist dann hinten raus, sich dann 3 und 4-0, dann machen wir jetzt mal einen Haken dran. Du hattest aber gefragt Richtung zweite Halbzeit. Ich glaube, diese Fünferkette war dann hilfreich. Was dem HSV sicherlich auch geholfen hat, sind dann die frühen Wechsel auch beim FC Bayern. Also die Einwechslung von Jackson, der ja wenig, schrägstrich bis gar nicht bisher mit der Mannschaft gespielt hat, war sicherlich ein Versuch von Kompany, ihm einfach Praxis im Spiel zu geben. Um es einfach mal positiv zu nennen, da hat man natürlich schon gemerkt, dass da viele Laufwege, Abstimmungen nicht funktionieren. Mhm. Dass mit Lennart Karl dann ein paar Minuten später Richtung zweite Halbzeit auch ein Talent kam, was sehr, sehr viel Potenzial hat. Das hat man, glaube ich, in den einzelnen Aktionen auch gesehen. Aber was natürlich auf der anderen Seite auch noch sehr, sehr roh ist, und das mache ich ihm jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern da merkt man natürlich schon, da ist nicht jede Aktion komplett bis ans Ende durchgedacht oder da ist dann der Gedanke noch nicht ganz da, was am Ende der Aktion rauskommen soll. Und dann entstehen dann schlechte Positionen und dann waren auch viele einfache Ballverluste. Also kurzum, Polzin hatte schon recht, dass die zweite Halbzeit dahingehend vielleicht besser war. Ich glaube aber, es war eine Gemengelage aus mehreren Faktoren und offensiv war es ehrlicherweise vom HSV schon wenig, muss man auch, glaube ich, am Ende des Tages so sagen.
Ja, David, sag gerne.
Nicht, dass jetzt die Statistiken irgendeine Aussagekraft hätten, die über das hinausgeht, was man am Bildschirm sieht, aber auch da hat sich niedergeschlagen, dass die Halbzeiten eigentlich identisch erfolglos für den HSV waren. Von 0,3 Expected Goals auf 0,28 und von 159 auf 158 Pässe. Also so an Volumen oder Effizienz haben sie das nicht wirklich groß dazu gewonnen, obwohl der FC Bayern so stark durchgewechselt hat.
Ja, man muss halt eben auch sagen, beim HSV gab es ja eben auch viel Durchwechseln zum Teil, weil man eben auch musste zumgleich und man wollte eben auch, also so komisch wie es klingt, aber schon vom nächsten Spiel, ne? Also naja, vom Spiel gegen Heidenheim, und das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Du hast eben Vuskovic, den du reingeschmissen hast, Dumahoro, der eben ab der ersten Minute direkt diese Hypothek hatte. Du hast halt gesehen, dass welche Probleme Torunariga gegen St. Pauli hatte, die hatte zum Teil Dumahoro eben auch auf der Seite. Torunariga ja verletzt. Also kam dann auch viel zusammen. So ein Lichtblick, den ich irgendwie so ein bisschen, ja, Jera zeigt definitiv, was er dem HSV machen kann und wen ich tatsächlich nach Einwechslung, der eben zur Halbzeit für Rössing Lillesied kam, das war Ryan Philipp. Der finde ich auch durchaus, also der hat gut defensiv zum Teil mitgearbeitet, aber
ja, absolut. Zwischendurch
auch so ein paar Offensivaktionen, also was heißt offensiv, aber Momente gehabt. Da bin ich definitiv gespannt, was man sieht. Was ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es irgendwie auf dem Zettel hattet, aber was ich dann schon auch irgendwie krass finde, dass dann halt Yusuf Paulsen als eigentlich Kapitän ja in diesem Spiel gar keine Rolle spielt. Ne? Also ich habe gute Punkte gehört, ihn zum Kapitän zu ernennen, alles gut, aber das ist dann halt sowas, wo ich sage, ah, das finde ich irgendwie komisch, dann, dass er auch irgendwie gar keine Rolle dann in diesem Spiel spielt, ne, in keiner Form. Vielleicht hätte, ja, der hält keine 90 Minuten durch, aber vielleicht hätte es irgendwie geholfen, es ist viel Konjunktiv jetzt, aber den am Anfang auf dem Platz spielen zu haben, weil er eben, also der Spieler im Kader ist, der am meisten gegen den FC Bayern in den letzten Jahren gespielt hat. Und vielleicht, ja, er ist nicht die richtige Position, um irgendwas defensiv zu machen, aber vielleicht einfach als Kapitän da schneller eine Ruhe hätte reinbringen können, wäre so mein eines Fragezeichen gewesen.
Ich glaube, die Idee mit Königsdörfer war natürlich jetzt dann über Ballgewinne dann auch in schnelle Umschaltsituationen zu kommen und dann einfach versuchen, die Kette wirklich zu hinterlaufen. Eine zweite Variante hast du jetzt gerade angesprochen, die finde ich ehrlicherweise auch nicht doof. Hat man auch beim VfB Stuttgart, wenn man den Supercup nochmal vor Augen hat, wenn man so vom Spielertypen her wie Bolte Messi oder Bolte Made natürlich jetzt nimmt, wie er den Ball dann teilweise abgeschirmt hat gegen Upamecano, Tah, kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein, weil Bayern natürlich extrem hoch steht und sehr mannorientiert spielt. Und dann ergeben sich hinten in der letzten Kette sehr, sehr viele 1-gegen-1-Duelle. Und wenn du es dann schaffst, und das war ja sogar der Fall, dass die zweite gelbe Karte im Spiel hatte dann Upamecano, es dann schaffst, einen der beiden Verteidiger oder vielleicht sogar beiden dann noch eine gelbe Karte anzudrehen, dann wird es dann einfach auch nochmal ein anderes Spiel. Aber ich kann natürlich auch die Variante verstehen, dass man dann versucht, eher über ein, zwei Kombinationen dann die Räume, die sich ja durchaus ergeben im FC Bayern, gerade wenn das Pressing nicht hundertprozentig greift, aus dem Zentrum heraus, dann mit einem sehr, sehr schnellen Spieler wie Königsdörfer dann versuchen, über die Seite Stanisic-Tah dann in die Tiefe zu kommen und zur Abschlusssituation. Es kam halt nie so weit, weil das Pressing sehr, sehr gut war. Der HSV sehr große Probleme hatte, sich dann gerade in der ersten halben Stunde zu befreien. Und sind wir mal ehrlich, danach 10 Minuten war der Gameplan dann eigentlich schon für die Cuts. Und ja, dann wird es halt schwer, dann eigentlich auch so richtige Erkenntnisgewinne aus diesem Spiel herauszuziehen.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, in der Halbzeit gab es auch durchaus, also man kann diese Halbzeitinterviews finden, wie man möchte. Ich finde sie zum Teil eigentlich, also gerade wenn sehr direkte Worte gewählt werden, also der für den HSV zuständig war, beispielsweise gesagt, wäre zu verhindern gewesen, eben dieses Einbrechen, die Pläne wurden nicht befolgt, es wurde nicht im Block verteidigt, so die taktische Aufstellung wurde nicht befolgt. Fand ich durchaus auch schon deutliche Worte, ehrlich gesagt, wo ich mir dann aber auch denke, gut, also wenn, Christopher, du hast es ganz am Anfang gesagt, also wenn du dieser Aufstellung auf den Platz bringst, dann muss dir halt klar sein, welches Risiko du eben auch damit einbringst. Und das ist eben nach hinten losgegangen. Ich glaube, es war sowieso klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man hier was holt, ja, gen Null geht. Umso wichtiger ist es natürlich jetzt wirklich erstens, dass Soumarou sich eben nicht die gelb-rote Karte geholt hat. Ich glaube, das war eben, also einfach mit dem Blick aufs Spiel, dass man jetzt eben als nächstes gegen Heidenheim spielt, unfassbar wichtig, dass du da eben als Polzin eben noch die Option hast. Aber ja, also klar ist, sie müssen halt Wege finden, Tore zu schießen. Ne? Also, ne, und irgendwie, wenn dann, wahrscheinlich war Miguel Bronsis noch so einer, der ganz gut nach vorne mal für Ideen gesorgt hat, aber ne, also, das reicht da nicht hinten raus. Und da reicht, ja, dir reicht auch kein 0-0 gegen Heidenheim. Also, wenn du da irgendwie mal ein bisschen was reinbringen willst, dann musst du da gewinnen. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir tatsächlich Yusuf Paulsen, also es wurde halt eben spekuliert vor dem Spiel, ich habe nochmal schnell nachgeguckt, ob ich irgendwie nicht eine Verletzung verpeilt habe. Aber kann natürlich sein, dass er jetzt eben auch da geschont wurde für das Heidenheim-Spiel, ihn da eben von Anfang an zu bringen. Aber also da muss er für mich tatsächlich auch von Anfang an spielen, weil sonst verstehe ich nicht, warum man ihn gegen Bayern dann geschont hat. Aber genau, es geht eben als nächstes dann zu Hause gegen Heidenheim, auswärts beim FC Union Berlin, dann zu Hause gegen Mainz. Also ja, vielleicht in Anführungszeichen Gegner, die so ein bisschen mehr hergeben könnten. Bayern jetzt in der Champions League gegen Chelsea zu Hause, auswärts bei der TSG Hoffenheim und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Gibt sonst noch was zu sagen von eurer Seite aus? Sonst würde ich tatsächlich auch zum nächsten Spiel springen. Ach klar, natürlich Bayern auf Platz 1 mit 9 Punkten, HSV Platz 17 mit einem Punkt. Das noch zur Ergänzung. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir auf ja das erste Sorgenkind, das sich so ein bisschen rausspielen konnte aus den Sorgen. Und das war der SC Freiburg, die gewinnen mit 3:1 beim VfB Stuttgart. Und das, obwohl Stuttgart durch Demirovic in der 20. Minute in Führung geht, ist dann irgendwie, wie ich finde, über lange Zeit ein wirklich komisches Spiel. In der 81. Minute kann aber der eingewechselte Matanovic zum 1:1 treffen. In der 86. Minute dreht der SC Freiburg das Spiel, der Richerand auch eingewechselt. Dann im zweiten Versuch quasi, nachdem er schon davor die gute Möglichkeit hat zum 2:1 und am Ende gibt es sogar noch einen Elfmeter in der Nachspielzeit für den SCF. Da trifft Matanovic dann vom Punkt. etwas unrühmlich für Mansambi, der kriegt nämlich nach einem hohen Bein gegen Jeltsch noch die rote Karte. Ja, Christopher, lass uns doch mal tatsächlich bei den Freiburgern anfangen. Was war denn so der Knackpunkt am Ende für dich, dass sie hier 3-1 gegen den VfB gewinnen?
Boah, das war eine sehr, sehr schwierige Partie zu verfolgen, weil sie zunächst ganz, ganz fahrig losging mit sehr, sehr vielen kleinen Unterbrechungen. Jetzt alles nichts Wildes in Bezug auf Foulspielen und irgendwie auch kompliziert zu leiten. Aber es hat sich so gar kein richtiger Spielfluss eingestellt. Und aus Sicht der Freiburger, ja, war der Rückstand eigentlich, ich will nicht sagen unglücklich, aber man hat natürlich dann auch schon gemerkt, dass die Restverteidigung nicht ganz so ideal ist, wobei Demirovic das schon exzellent macht mit dem Hackentreffer, weil eigentlich hat er keine so richtige Option. Aber im Vorfeld lässt man dann doch die zweite Flanke zu, die dritte Flanke zu, dann nochmal in den Strafraum. Das war, glaube ich, so einer der Punkte, wo sie sich zum Anfang sehr schwer getan haben. Was dann aber immer besser wurde, ist eigentlich das Kombinationsspiel. Und Stuttgart hat sich dann in eine sehr abwartende, passive Haltung zurückfallen lassen. Was ich sehr, sehr spannend fand, das lässt sich auch ganz gut an der Schussstatistik ablesen. Die Stuttgarter haben nach dem Führungstor, also das war irgendwie so 22., 23. Spielminute, bis hin zur 60. Minute gar keinen Abschluss mehr gehabt. Also null. Und auch keinerlei wirklichen Aktionen gehabt. Und gleichwohl ist es den Freiburgern nicht wirklich gelungen, sich selber wirklich hochklassige Chancen herauszuspielen. Das kam dann wirklich erst eigentlich durch die Wechsel. Und ja, dann Mantanovic natürlich macht es dann auf der natürlich klasse, nachdem sich da Kübler dann das eine Mal wirklich dann auch gut durchgesetzt hat. Ich tue mich aber nach wie vor schwer, dann so aus dem Spiel das jetzt so, das hat Freiburg so viel besser gemacht herauszulesen oder das hat Stuttgart so viel schlechter gemacht, sondern ich glaube, ein Punkt war wirklich, dass ja, dann einer dieser Flanken dann doch nochmal ins Ziel gekommen ist. Also ich habe irgendwie auf meinen Notizen stehen, Freiburg hat unglaublich viel geflankt. Wir sehen, glaube ich, Chabot hat, ich glaube,
30, glaube ich.
Millionen Klärungen und Millionen Zweikämpfe gewonnen, aber diesen einen war dann doch nochmal zu spät. Mhm. Und das war vielleicht so dieser minimale Unterschied. Aber ich glaube, der eigentliche Grund liegt beim VfB dann etwas tiefer, dass sie dann zu passiv geworden sind. Und vielleicht lässt sich das an einer Personalie, und Entschuldigung für die unglaublich lange Antwort, an einer Personalie ganz gut ablesen. Und das ist für mich Stiller. Mhm. Der, wenn er wirklich in Form ist, natürlich dieses Spiel dann kontrollieren kann und dann auch die nötige Sicherheit hat. Und was mir dann aber aufgefallen ist in der zweiten Halbzeit, dass er unglaublich viel oder sehr, sehr oft auch einfach spät war in diesen Aktionen. Mhm. Ich glaube, Stiller ist immer dann gut, wenn er besonders also seine Gedankenschnelligkeit reinbringen kann in dieses Spiel. Kurze Pässe, schnell spielen. Was man aber häufiger gesehen hat, war, dass er einfach den Ball zu lange gehalten hat und dann in den Zweikampf verwickelt wurde. Und das ist eigentlich nicht die Aktion, wo Stiller gut ist. Und da liegt vielleicht dann so das tiefer liegende Problem beim VfB, dass sie einfach vielleicht Spieler haben, die in der Summe noch nicht so gut zusammenpassen. Können sie natürlich jetzt auch nicht, aber das würde ich jetzt einfach mal als einen der Gründe nennen.
Ja, ich finde generell, was mir noch so aufgefallen ist, ist, also du hast schon die Flanken angesprochen, also es waren 31 Flanken von Freiburg, davon sind 3 angekommen. Und ich hatte auch irgendwann das Gefühl, also sie haben viel zu früh gespielt, als würde Mantanovic quasi schon auf dem Platz stehen. Aber er fehlte eigentlich komplett als dieser, also ne, blöder Ausdruck, aber er fehlte eigentlich da vorne drin dafür, wie sie zwischenzeitlich gespielt haben. Gleichzeitig finde ich, dass du eigentlich mit Beste jemanden hattest, der enorm gute Standards geschlagen hat, also die kamen wirklich echt immer gut vors Tor, aber es fehlte irgendwie immer so die, ne, das Bein da drin, beziehungsweise Christopher, du hast schon gesagt, ne, Chabot mit den Klärungsaktionen, und ich glaube, ja, das Problem bei Stuttgart ist einfach, du hast es gesagt, es sitzt ein bisschen tiefer, und es ist aber gleichzeitig was wir in der letzten Saison schon gesehen haben, und das ist, dass der VfB nach Führung durchaus Probleme hat, da irgendwie weiter zu machen und diese Führung auch zu halten. Ja, du hast hier 60 Minuten die Führung, ne, von der 20. bis zur 81. Minute. Aber ne, du hast es aufgezählt, was da das Problem war. Und ich glaube, das ist was, also du musst ja jetzt keinen, also was ich von schon Stuttgart-Fans gehört habe, dass die sich wiederum über andere Fans beschweren, dass der große Hoeneß-Abgesang da schon losgeht. Ich glaube, da muss man auch einfach mal ganz ehrlich sagen, ne, ruhig Blut. Aber ich verstehe halt schon, wenn es so Sachen gibt, die über eine Saison hinaus bleiben. Und das ist eben diese Thematik mit, sie schaffen es nicht, in vielen Fällen so eine Führung einfach mal so solide zu spielen, dass man eben vielleicht noch das zweite und das dritte Tor macht. Und es war ja, wie gesagt, hier noch nicht mal, dass sie überhaupt den Weg gemacht haben. Ob das dann daran liegt, dass die Offensive sich so neu finden muss, also vor allem mit Buanani ja auch jemand neu drin, den man verpflichtet hat noch. Thiago Thomas eben angeschlagen, unterverletzt. Ne? Also dann kommt natürlich dazu, dass Woltemade weg ist, kommen dann natürlich noch 80.000 andere Baustellen dazu. Ja, war man vielleicht ganz froh, dass man das 1-0 gemacht hat. Aber ja, also ich sehe da auch durchaus Fragezeichen beim VfB.
Ja, also ich kann vielleicht nochmal ergänzen, dass die Passivität sich dann auch irgendwann so ausgedrückt hat in der zweiten Halbzeit, dass es dann teilweise eine Sechserkette hinten war. Und ich meine, das kann man vielleicht so spielen, aber das ist dann eher so, hey, wir haben jetzt Nachspielzeit und jetzt mache ich dieses ganz klassisch hoch und weit bringt Sicherheit und jetzt bolzen wir nur noch hinten raus und wenn wir irgendwie vorne noch in so ein Dribbling kommen, Freistoß rausholen, Eckball, Einwurf, dann setzen wir uns auf die Uhr und lassen es runterlaufen. Aber so kann ich natürlich nicht auftreten, 20, 30 Minuten vor Schluss.
Ja.
Das war dann von der Spielidee einfach auch zu wenig.
Und wir haben ja durchaus Teams gesehen, die auch im gegnerischen Ballbesitz die ganze Mannschaft hinter den Ball gebracht haben. Köln, Union, so die jetzt auch beide ironischerweise ihr Spiel nicht gewonnen haben. Aber dann kannst du ja trotzdem, und auch das haben wir von ihnen gesehen, wieder konsequent mit allen oder zumindest mit genügend Spielern nach vorn gehen, um eben, und sei es dann halt nur ein gefährlicher Konter, so dieses zweite Tor noch rauszuspielen. Da
was man aber auch sagen muss,
ja, Stuttgart.
Eva, du hast es auch schon richtigerweise angesprochen mit den Standardsituationen vom Beste. Freiburg ist aber auch eigentlich bis zu dem Tor hin nur durch Standardsituationen gefährlich geworden. Das muss man den Stuttgartern natürlich an der Stelle auch lassen, dass sie es dann schon geschafft haben, die Freiburger auch sehr, sehr stark auf die Außenbahn zu drängen. War zum einen natürlich auch die Spielanlage, gerade mit Kübler, natürlich sehr, sehr viel Offensivdrang hatte. Auf der anderen Seite mit Griffo natürlich auch. Und es gab sehr, 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 sehr viele Flankenversuche. Und die ganz wenig gebracht haben, zum Teil aber dann eben Standardsituationen. Und diese Standardsituationen waren dann wiederum das, was dann noch am gefährlichsten war. Ich habe gerade nochmal auf meinen Spickzettel geguckt und da steht eben auch, ja, wenn Freiburg gefährlich war, dann eigentlich nur durch Standardsituationen.
Ja, und durch Mansambi würde ich fast noch ergänzend sagen. Ja. Also das war fast am Ende ein bisschen tragisch, dass er sich eben auf diese, ja, in der auf diese Tickerliste stellt oder selber setzt, nicht durch ein Tor, sondern halt durch diese rote Karte, die auch komplett unnötig zu diesem Zeitpunkt war. Also man muss das einfach mal sagen, er attackiert eben die letzte oder attackiert mit Jeltsch quasi die letzte Verteidigungslinie der Stuttgarter und geht da beim Stand von 3-1 mit einem gestreckten Bein und halt wirklich gefährlich im Spiel. Also ich dachte erst, okay Gott, warum gibt's dafür Rot? Aber das hat Daniel Siebert komplett richtig entschieden. Also das ist einfach total unnötig, da so reinzugehen. Ich fand den schon noch so einen Kreativposten im Freiburger Spiel, aber eben auch, also der letzte Abschluss hat halt richtig häufig gefehlt, dass der eben präzise kam. Also der hatte immer wieder Platz vorm Strafraum, konnte sich da zum Teil durchkombinieren, hat Stuttgart ihn halt auch machen lassen, vielleicht weil sie auch irgendwann wussten, es kommt nicht so richtig was raus. Das ist also, er holt halt am Ende den Elfmeter raus, ne? Das kann man ihm sicherlich noch zugute halten, weil er da eben, glaube ich, bis auf die Grundlinie geht im Strafraum und wird dann eben von Jeltsch zu Fall gemacht. Das macht er schon sehr, sehr clever in der Situation. Aber ja, ich glaube, da da hast du dann schon recht, ne, dass es dann so viel wie man Sami gemacht hat, dass die wirkliche Gefahr erst über Standards kam, sagt dann leider auch viel über ihn aus.
Man Sami ja auch noch ganz groß auf meiner Liste stehen, mit Erwähnungen. Schön, dass du es auch vorweggegriffen hast. Von 5 gewonnenen Dribblings waren 3 von ihm und wir haben vorhin den Begriff Chaos schon mal reingeschmissen. Und er war vielleicht noch derjenige, der noch diese Chaos oder wenn man es positiver formulieren will, vielleicht noch Unterschiedsspieler war, der es eben geschafft hat, mit Tempo auf die letzte Kette zuzulaufen. Natürlich war das nicht immer erfolgreich und natürlich war das auch ja teilweise dann in brotlosen Aktionen geendet. Aber auf der anderen Seite ist es eben dann auch, ja, dann zum Elfmeter, zum 3-1 hat es dann an der Stelle einmal geklappt. Und auch vorher waren es dann die Laufwege, die dann zum Teil die Stuttgarter eben dann auch sehr, sehr gut gebunden haben. Und dann auch die, ja, die Möglichkeit dann eben auch für Kübler dann auf der rechten Seite dann durchzuschießen vor der Flanke, das ja würde ich jetzt einfach nochmal als positiv hervorheben. Er hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube tatsächlich, dass Freiburg am Ende einfach, für die war es einfach wichtig, ne, diese ersten 3 Punkte einzusammeln nach diesem ja durchaus sehr verkorksten Saisonstart, ist, glaube ich, gerade bevor es jetzt auch europäisch geht, ne? Also man hat jetzt eben erst das Auswärtsspiel bei Werder, dann geht's zu Hause gegen Basel und das war schon wichtig vor diesem Spiel. Und ich meine, wir sprechen nachher über Werder Bremen, eben auch wahrscheinlich nochmal vorm Werder-Spiel, da durchaus in die Spur zu finden. Und wie gesagt, Basel dann zu Hause in der Europa League, und dann zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Man hat jetzt eben die ersten 3 Punkte, steht damit auf Platz 13, Stuttgart auf Platz 12, ebenfalls mit 3 Punkten. Die spielen jetzt zu Hause gegen St. Pauli. Wir erinnern uns an den Baden-Württemberg, naja, Fluch für die baden-württembergischen Vereine gegen St. Pauli. Dann geht's aber los in der Champions League gegen Vigo. Es wird ein Heimspiel sein und dann auswärts beim FC Köln. Sind wir mal gespannt, was eben auch passiert, wenn Thiago Tomic wieder bei 100% ist, wann Undav zurückkommt etc. pp. Aber man muss eben, das kann man glaube ich schon deutlich sagen, eben schauen, wie man diesen Woltemade-Transfer richtig, Euroleague, natürlich. Ich habe sie schon in die Champions League geschrieben. Danke. Da, Christopher. Sitzt noch tief der Schmerz.
Mit dem Potenzial für Champions League.
Es sitzt noch tief der Schmerz wegen des verlorenen Pokalfinales. Ich muss das ja einmal sagen. Nein, Scherz. Nee, auf jeden Fall, ja, sind wir mal gespannt, wie sie eben das ohne Woltemade schaffen. Das sei natürlich einmal erwähnt, sein erstes Tor für Newcastle am Wochenende gemacht hat und damit auch zum Sieg geführt hat.
Yeah. Noch einen Satz zur Ergänzung. Ich fand, bitte. Weil du Freiburg jetzt schon angesprochen hast, noch Schuster war unglaublich emotional.
Ja.
Und also das ist mir auch aufgefallen. Also so habe ich ihn jetzt in den ein Jahr und 3 Spielen, in dem er jetzt an der Seitenlinie steht, eigentlich noch so noch gar nicht gesehen. Da hat man dann auch schon das gemerkt, was du jetzt eben auch gerade gesagt hast, dass da der Druck schon sehr, sehr hoch war, jetzt einfach auch dieses Erfolgserlebnis zu produzieren, weil die ersten beiden Spiele nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat, aus verschiedenen Gründen. Und da merkt man dann aber auch, wie viel Druck selbst in so einem gesettelten Setting, wie es bei Freiburg ja der Fall ist, wo es ja eigentlich vom Gefühl her nicht so ist, dass man wirklich jedes Spiel gewinnen muss, wenn man sofort sonst irgendwie auf dem Hot Seat für die nächste Trainerentlassung drauf sitzt, was es dann eben dann doch bedeutet. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Hatte ja danach im Interview bei Sky auch überhaupt gar keine Stimme mehr. Und das war schon sehr, sehr beachtlich.
Ja, guter Punkt. Ich fand es auch, ich weiß nicht mehr, nach welchem Tor sie das gezeigt haben, ehrlich gesagt. Aber da gibt es auch eine Szene, wo Ginter dann auch direkt zu Schuster rennt und sie diskutieren da irgendwas. Also das scheint aber dann, ist ja auch wichtig, ne, dann eben direkt weiterzugehen. Aber ja, ich glaube, man muss halt auch einfach sagen, da war natürlich der Druck auch einfach hoch. Er ist ja auch Trainer des Jahres vom Kicker, glaube ich, geworden. Ich glaube, das kommt dann natürlich auch alles zusammen, ne, eben nach dieser ersten Streichsaison. Du spielst eine super Saison, spielst wieder europäisch, wirst irgendwie ausgezeichnet. Ich glaube, es ist manchmal dann auch schwierig, wenn man dann sowohl eigene Ansprüche hat, als auch eben die Ansprüche von außen, die dann da eben draufknallen. Aber trotzdem muss man ja, glaube ich, sagen, dass sie einfach, weil Leverkusen etc. existiert haben bis zu diesem dritten Spieltag, wie sie eben gespielt haben, so ein bisschen vielleicht auch den äußerlichen öffentlichen Druck ein bisschen rausgenommen haben. Ne? Also hatte ich auf jeden Fall die Wahrnehmung. Ich weiß nicht. Gut, aber wir haben insgesamt 3 Spiele mit 4 Toren. Das war das erste. Und das zweite, das war Freitagabend. Und das habt ihr beide gesehen. Ich habe es nicht live gesehen. Ich wurde durchaus gut von euch unterhalten in unserem Chat, wenn ich das mal verraten darf. Ich habe da gerade den eigenen Heimsieg gefeiert. Von daher, wir saßen dann hinterher, weil ihr so viel berichtet habt und habt es am kleinen Display so ein bisschen verfolgt, was da abging. Und zwar war das Kaspar Juhlmanns Debüt als Leverkusen-Trainer. Ihr habt es alle mitbekommen. Ten Hag nach 2 Spieltagen entlassen, mit durchaus einem großen Tamtam, was da hinterherhing, und Kaspar Juhlmann eben als neuer Trainer. Und dieses Debüt, das endet in einem 3:1 Heimsieg für die Werkself. Grimaldo eröffnet in der 10. Minute die Partie mit einem Freistoßtor, das Zetterer noch kommt diesen Schuss eben noch an die Schulter und lenkt es dann ins eigene Tor. Patrick Schick kann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schon das 2:0 vom Punkt erzielen, nachdem Koch Teller zu Fall bringt. Und die zweite Hälfte, die beginnt dann mit dem Anschlusstreffer von Aklacan Usun zum 1:2 nach 52 Minuten. 7 Minuten später sieht Robert Andrich dann die gelb-rote Karte. Leverkusen steht aber in Unterzahl stabil, spielt ab der 2. Minute der Nachspielzeit sogar nur noch zu 9, nachdem Fernandes in kurzer Zeit die Ampelkarte sieht. Grimaldo kann dann aber den Schlussstrich setzen, und zwar nochmal durch einen direkten Freistoß in der 90. plus 8, steht es am Ende 3:1. David, ich würde mal mit dir starten. Was hat Kaspar Juhlmann denn umgestellt bei den Leverkusenern? Gab es da so die ein, zwei Spieler, wo du sagst, oder generell auch taktisch, was sofort aufgefallen ist für dich?
Ja, also ich glaube, dass er die Abwehrkette wieder umgestellt hat, war ein offensichtlicher Move für mich, weil du natürlich, auch wenn du jetzt einen Offensivverteidiger, was habe ich gesagt?
Dreierkette gezeigt.
Genau, ja, auf Dreierkette umgestellt hat. Du hast jetzt vielleicht einen sehr guten Außenverteidiger verloren, einen anderen, der war ja im Spiel dann sehr prominent vertreten, hast du aber noch. Und ich glaube, den Grimaldo möchtest du irgendwie highlighten. Du möchtest deine besten Spieler in die Position, in die Räume reinbringen, wo sie ihre besten Momente haben. Grimaldo hat das voll auf gerechtfertigt. Und dann ist es auch so, dass Leverkusen dieses System, auch wenn sie jetzt natürlich viele personelle Wechsel hatten, doch sehr, sehr viel besser kennt. Insofern war das für mich so ein Quick-Win, den er zurecht implementiert hat. Und Leverkusen hat das Zentrum sehr, sehr aggressiv bespielt. Da hatte ich den Eindruck, dass das unter Ten Hag nicht so gut geglückt ist. Sie haben mit zum Teil 4 Spielern im Pressing Frankfurt regelrecht aus der Spielfeldmitte verjagt. Schick, Garcia, Andrich, Tillmann. Dann schnelle Umschaltmomente, wie man es von Leverkusen eigentlich immer gewohnt war aus den letzten Jahren. Das ist auch wieder zurückgekehrt. Und das waren 2 Sachen, die hat man eigentlich, finde ich, vom Spielbeginn an direkt gesehen, dass sich das wieder mehr wie das alte Leverkusen anfühlt und auch so aussieht.
Vielleicht David, am sinnbildlichsten schon eigentlich beim 1:0. Also das ist total. Ja, zwar das aus dem Freistoß entstanden, aber wie kam es zu dem Freistoß? Frankfurt kann so 2,5 Situationen nicht wirklich klären. Leverkusen hat die relativ hohe Balleroberung im Mittelfeld, bekommt dann Teller ins Tempo reingespielt, der kann nur mit einem Foul gestoppt werden, und aus diesem Foul heraus entsteht dann die Situation. Da bin ich völlig bei dir. Ich würde noch nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, das war jetzt schon gut oder sehr gut, das Pressing von Leverkusen. Und dafür war es mir zu phasenweise. Dafür war es auch zum Teil einfach sehr, sehr stark auch wieder zurückfallend in der Restverteidigung. Man muss aber natürlich sagen, was im Vergleich zu den anderen Spielen auch sehr, sehr gut geklappt hat, waren dann einfach diese Umschaltsituationen. Also wenn Leverkusen gut war, und das Teller sicherlich als allererster Spieler zu nennen, dann ist es ihnen gelungen, sehr gut dann nach Ballgewinn nach vorne zu spielen, das Tempo dann der Außenspieler mit reinzubekommen, Tillmann mit Abstrichen, aber vor allem Teller. Was jetzt vielleicht noch so ein bisschen negativ war, waren dann die Abstände waren zum Teil noch sehr weit. Also ich habe mir irgendwie auch aufgeschrieben, hey, Wie groß wollt ihr denn die Abstände haben? Weil Schick stand dann noch weiter vorne und dann waren die Abstände gefühlt schon so 45, 50 Meter zwischen den letzten und ersten Mannschaftszeiten. Das war natürlich schon sehr, sehr viel. Aber Frankfurt ist da ehrlicherweise auch sehr, sehr wenig eingefallen, das Ganze zu bespielen. Ich war leicht erschrocken, muss ich schon zugeben, wie Frankfurt, die ja sehr, sehr gut gestartet sind in die Saison, eigentlich überhaupt nicht das auf den Platz gekriegt haben, was sie in den ersten beiden Spielen gezeigt haben. Dieses Kombinationsspiel, diese Schnelligkeit, das ist ihnen gar nicht gelungen. Und ja, natürlich, das lag auch daran, wie Leverkusen es dann kompakt im Zentrum wegverteidigt hat.
Ja, du hast eigentlich, finde ich, vom Start weg gesehen, dass das, was Frankfurt da macht, nicht gut gehen wird. Sie sind sehr hoch angelaufen, aber nicht effektiv, sind nicht wirklich mannorientiert angelaufen und auch nach dem 1-0, das ja eigentlich ein Weckruf für sie hätte sein sollen, hatten sie schnell 4-5 Situationen wieder, wo sie hinten 2-2 in Umschaltsituationen arg in der Bredouille sind. Und sie haben das Zentrum fast so ein bisschen aufgegeben, erinnere ich mich, haben wir damals am Freitag im Chat geschrieben. Ja. Dieses Rauskippen von zum Beispiel JB oder auch Usun hat aber dann gar nichts gebracht. Dann haben sie sich auf dem Flügel isolieren lassen und schon gibt's die nächste Umschaltsituation. Das war nicht gut.
Und ja, die Halbräume waren dann einfach gar nicht besetzt. Also genau. Wenn wir jetzt mal die erste Halbzeit nehmen, Frankfurt, also Halbräume nicht besetzt, Zone 14, also so rund um den Strafraum eigentlich nicht besetzt. Also das war wirklich so ein riesiges Loch auf Seiten der Frankfurter. Und da war man sehr, sehr früh isoliert dann auf der Außenbahn. Und da ist dann vielleicht auch Doğan nicht der Spielertyp. Und das hatte ich unter mitmachen.rasenfunk eigentlich auch im Forum noch gelesen. Und das auch ein bisschen diskutiert, fand ich auch sehr, sehr spannend, ob Doğan da der richtige Spielertyp ist. Weil er natürlich jetzt nicht über diese ganz hohe Geschwindigkeit verfügt und dann solche Situationen, wo er dann auf der Außenbahn isoliert ist, dann so gut auflösen kann. Ich hatte auch, ich spiele vielleicht auch noch mit rein, dass jetzt Burkhardt wieder gespielt hatte, der ja das zweite Spiel dann verpasst hatte. Ich fand auch, der war, weiß nicht, wie du es gesehen hast, David, aber aus meiner Sicht, der war gar nicht eingebunden. Ich hatte irgendwie auf dem Zettel stehen 13 Ballkontakte, nee, 8 Burkhardt, Doğan 13, so rum. Mhm. Und das zeigt auch nochmal, wie wenig eigentlich diese gesamte Offensive dann eingebunden war. Was natürlich aber auch daran liegt, dritter Spieltag zum Teil so noch nicht zusammengespielt. Und
ja.
Wenn ich einmal ganz kurz einhaken darf, Frankfurt muss ja, also beide Vereine müssen ja brutal früh wechseln, ehrlich gesagt auch. Also Frankfurt in der 10. Minute, Christensen mit der Verletzung, der hat da irgendwie eine Zerrung. Ich glaube, da steht...
Die klassische Zerrung, die Ferndiagnose war einfach an der Stelle.
Genau, also Muskelverletzung fehlt auf unbestimmte Zeit. Da muss man natürlich auch sagen, das war genau eben auch Doğan's Seite. Also ihm fehlte dann auch nach 10 Minuten schon mit Christensen ein Spieler, der auch ja seine Rolle sehr, sehr gut spielt. Auf der gleichen Seite dann eben nach 14 Minuten muss auch Leverkusen verletzungsbedingt wechseln. Garcia für Palacios, der überhaupt erst wieder ins Spiel gekommen ist für Garcia. Da wird eben dann auch die Frage sein und Palacios fällt definitiv bis Jahresende aus. Ne? Der hat eine Muskelsehnenverletzung an den Adduktoren. Das ist für beide Trainer natürlich durchaus eine Horrornachricht erstmal. Ne? Und dafür einfach nur kurz ergänzend dazu noch gesagt, was man vielleicht so ein bisschen bei Doğan, dass diese rechte Seite so eben auch nicht funktioniert hat. Ne? Das
stimmt.
Ja. Einmal als Einweg noch. Sorry, aber dann kannst du auch gerne den Punkt machen.
Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich fand es ganz spannend. Also das passt sehr gut da rein, weil unter anderem auch diskutiert wurde, ob die Ansetzung jetzt so glücklich war an dem Freitagabend von Frankfurt und Leverkusen, die ja sehr, sehr viele internationale Abstellungen hatten, also beide Vereine. Und da ist natürlich die Antwort, ja, das ist ganz unglücklich. Das liegt aber zum Teil daran, dass dann die Medienpartner und Rechteinhaber durchaus mitreden dürfen. Ja. So ist es, glaube ich, formuliert in den Vergaberichtlinien. Also die dürfen nicht entscheiden, aber die dürfen mitreden. Und natürlich ist jetzt Sky, die jetzt das Freitagsspiel ja wieder zeigen dürfen, natürlich daran interessiert. Und man sieht es ja auch, mit welchem Aufwand das jetzt zum Teil auch produziert wird. Daran interessiert, dass da jetzt eher namenhaftere Vereine oder zumindest namenhafte Spiele wie jetzt Leverkusen gegen Frankfurt stattfinden, um den Freitagabend dann die entsprechenden Zuschauerzahlen zu generieren. Ich glaube, das ist einer dieser Gründe, die damit reinfallen. Und ja, dass es dann vermehrt zu Verletzungen kommt aufgrund der vielen Spiele. Ich glaube, das müssen wir hier nicht an der Stelle nicht durchdiskutieren.
Ja, und man muss eben auch sagen, es gibt halt ganz, ganz viele Vereine dann auch, die natürlich auch international spielen. Jetzt, also, ne, ich verstehe den Einweg total. Ich meine, aber wenn man sich das mal so angeguckt hat, wie viele Vorgaben es im Endeffekt gibt, um so einen Spieltag aufzubauen, weil es gibt ja nicht nur die Bundesliga, es gibt die zweite Liga, es gibt die dritte Liga, die da nochmal reinspielt. Du musst 80.000 Sachen überprüfen, die Polizei kommt noch mit rein, die Vereine geben ihre Wünsche ab. Also ich bin auch sehr schnell dabei, das zu bewerten. Aber wenn ihr mal einmal so eine Auflistung gesehen habt, was alleine für so 2-3 Spieltage alles beachtet werden muss und dann natürlich, also wir wollen zwar auf der einen Seite schnell die Terminierung, auf der anderen Seite, klar, die Alternative wäre, ja, wenn du alle Spiele Samstag 15:30 spielen lässt, dann haben wir die Diskussion nicht, das ist mir schon bewusst, aber uns ist, glaube ich, auch allen bewusst, das wird so nicht mehr passieren. Das ist leider, also ich sage das als Fußballfan ganz ehrlich, es ist leider so, wir werden nicht zu diesem Spieltag zurückkommen. Und dann, ich verstehe die Diskussion, aber sie ist halt am Ende des Tages, ich glaube, irgendjemand hat auch gesagt, der HSV hatte irgendwann genauso viele Abstellungen wie Bayern und das noch als HSV jetzt in der zweiten Liga stand. Man muss natürlich auch immer sagen, zum Teil sind die Spieler, die in der zweiten Liga spielen, sind manchmal dann eben auch Spieler, die spielen in Ligen oder in Vereinen, die liegen noch um einiges weiter weg, die haben noch mehr Flugzeug etc. und die Vereine können es, na, also das ist so ein, das ist absolut langer Rattenschwanz. Ja, ja. Ne? Also,
ich habe da auch ambivalente Gefühle gehabt am Freitag, weil klar, wir sehen Verletzungen, zum Teil schwere, da krampft sich natürlich der Magen zusammen, gerade wenn man diese Ansetzungsgegebenheiten im Hinterkopf hat. Aber ich muss dann auch gestehen, zu meiner Schande, dass ich am Freitagabend da sitze nach Feierabend und denke, boah, Frankfurt-Leverkusen, Primetime, das ist so ziemlich die schönste Paarung, die es in der Bundesliga zurzeit gibt. Und bin dann auch der Konsument im Endeffekt, auch wenn ich mir jetzt das Spiel vor allem für den Rasenfunk natürlich angeschaut habe. Sonst hätte ich es niemals geschaut. Doch, klar. Na, nehme das dann auch gerne mit, dass so eine Partie dann unter Flutlicht stattfindet.
Ja, ich glaube, das lässt sich generell, wie gesagt, ambivalent diskutieren. Ein Spieler, auf den wir jetzt gar nicht geguckt haben, aber der ja durchaus auch im Mittelpunkt aus verschiedenen Gründen stand, war eben Robert Andrich. Ist ja eh so die ganze Kapitänsdiskussion. Er gibt dann, glaube ich, die Kapitänsbinde auch irgendwann an Grimaldo eben ab, was ich auch sehr, sehr interessant fand. Irgendwie. Ich muss sagen, ich fand es kein gutes Spiel von Andrich. Also ich finde, er kann fast froh sein, dass er nicht viel früher vom Platz fliegt, weil er hatte viele Momente, wo er zu spät kommt, wo sein Timing nicht passt und wo er ehrlich gesagt auch ja gerade als Kapitän nicht vielleicht die Ruhe mitbringt, die von ihm erwartet wird. Ich weiß nicht, habt ihr dazu Meinung generell Robert Andrich in dieser Saison bisher?
Ich kann oder ich will es vielleicht gar nicht über die Saison hinweg beurteilen. Am Freitag war es auf jeden Fall, gerade mit dem Timing des Platzverweises, so, dass das eigentlich was ist, wo ich dachte, das kannst du als Kapitän oder als Kapitänsmaterial absolut nicht bringen. Wir hatten, glaube ich, dieselbe Floskel beim Unionsspiel, nur andersrum. Hier ist es dann gut ausgegangen, aber wenn, und das kann ja durchaus passieren, Frankfurt das Spiel noch dreht, dann haben wir ein viel, viel größeres Thema wegen der roten Karte. Das ist jetzt gut gegangen, aber rein vom Szenario her konnte man damit nicht unbedingt rechnen. Und Frankfurt, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, dass sie ihren Plan nicht so richtig umsetzen konnten und vielleicht auch nicht dieses starke Gesicht aus den bisherigen Spielen gezeigt haben. Aber sie waren natürlich auch keineswegs heillos unterlegen. Da hätte durchaus was passieren können. Und ja, vom Timing her ganz schwach. Und wie du schon sagtest, eigentlich hätte er auch schon früher runtergehen können. Da nehme ich mich dann als Führungsspieler eigentlich zurück. Mhm. Zumal auch die Spielsituation es nicht hergegeben hat, jetzt do or die in jeden Zweikampf reinzufliegen.
Ja, die gelb-rote Karte war, also salopp formuliert, wirklich dämlich. Also, ja. Fing ja schon an mit der gelben Karte, mit dem Foulspiel, also dem taktischen Foulspiel an Cetera, also ja. den Torhüter. Das sieht man, glaube ich, auch nicht ganz so häufig. In der 19.
Minute, ne? Also.
Ja.
Ja, viel Taktik war da eigentlich nicht.
Dass man, ja, er wollte verhindern, dass Zetterer den Ball schnell, ich glaube, nach einem, nach einem Eckball,
nach
vorne spielt und nach vorne bringt. Und fault dann relativ klar, macht es Aitekin, der das Spiel gepfiffen hat, dann auch sehr, sehr einfach, dann hier in diese persönliche Bestrafung einzusteigen, wie es dann immer so schön heißt. Also viel besser kann man es dem Schiedsrichter gar nicht hinlegen, dann eine gelbe Karte zu ziehen. Und die gelb-rote Karte entsteht ja eigentlich erst aus einer Situation, wo Andrich den Ball hat, relativ unnötig ins Dribbling geht und dann zu spät kommt mit der Grätsche und Aitekin bleibt fast gar keine andere Wahl, auch wenn wir vorhin natürlich über Fingerspitzengefühl gesprochen haben. Aber an der Stelle ist die gelb-rote Karte dann ja eher folgerichtig und war auch in der Situation, kurz nachdem Frankfurt dann aus dem Eckball heraus dann den Anschluss geschafft hatte. Und das hätte dann das Spiel durchaus nochmal kippen lassen können, kam aber nicht dazu. Weil, und das ist eigentlich so der größte Kritikpunkt, den ich hatte an Frankfurt, dass ihm dann auch wenig eingefallen ist. Wir haben dann noch Batshuayi gebracht, der ein unglückliches Spiel hatte, dann so als zweite Option vorne drin, der dann mir dann nochmal sehr, sehr negativ aufgefallen ist. Und David, wir hatten ja auch schon ein bisschen drüber geschrieben dann im Nachgang. Ja. Es gab ja dann noch die zweite gelb-rote Karte und das war dann mit dieser ominös ausgeuferten Nachspielzeit von, ich glaube, 8-10 Minuten am Ende, war ja dann durchaus nochmal eine Option dafür, Frankfurt in doppelter Überzahl dann den Ausgleich zu erzielen. Und gefühlt waren von diesen 10 Minuten 30 Sekunden Nettospielzeit, weil Frankfurt sich dann aufgegeben hat in Diskussionen, Scharmütze mit Leverkusen-Spiel. Alles nicht ganz ungerechtfertigt, natürlich auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich clever, sich dann mit doppelter Überzahl in Diskussionen zu verstricken, wo alte Kinder wieder schlichten muss. Und das war unnötig.
Wenig abgezockt. Ne? Man kann ja eigentlich erwarten, dass ein Gegner, der mit Mann und Maus und eben zwei Mann weniger und zwei Maus die Führung verteidigen will, auch ein bisschen das Nervenflattern kriegt und dann willst du den Ball schnell wieder ins Spiel reinbekommen und nicht eben die ganze Nachspielzeit oder einen großen Teil davon verplempern durch Diskussionen und dann lässt du dich auf diese Scharmützel ein, die Leverkusen wahrscheinlich auch dann dankend oder initiiert und dankend angenommen hat, dass Frankfurt da dann mit drauf einsteigt und Batshuayi war da eben ganz, ganz vorne mit dabei.
Ja, Collins hatte nochmal den Fernschuss, also gleich nach dieser gelb-roten Karte gab es dann nochmal diesen Fernschuss, wo einfach mal drauf fällt aus 35 Metern, der an die Latte knallt. Mhm. Aber ansonsten waren es eben dann doch sehr, sehr wenig Aktionen. Und Frankfurt ist dann aus meiner Sicht wenig eingefallen, wie sie eigentlich mit dieser Überzahl umgehen. Also es gab nicht so die richtige Idee, das Spiel jetzt in die Breite zu ziehen, Leverkusen in Bewegung zu bringen, um dann wirklich diese Überzahl auch auszuspielen. Sondern was man eigentlich gesehen hatte, war das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dieses Isoliertsein auf den einzelnen Flügel, das hat man weitergesehen. Und wenn du aber so isoliert bist auf diesen Flügelpositionen, dann bringt dir diese numerische Überzahl nichts, weil der Gegner verschiebt dann einfach ein bisschen stärker. Aber so Verlagerung auf die ballferne Seite, Kombinationsspiel, um dann wirklich Leverkusen ins Laufen zu bringen, das haben wir eben nicht gesehen. Und das fand ich aus einer Frankfurter Sicht schade, weil da war definitiv dann gerade in der zweiten Halbzeit noch viel, viel mehr drin gegen dieses Leverkusen.
Ja, ich hatte sogar den Eindruck, dass sie nach der Pause noch konsequenter in der Breite gewesen sind. Also ich hätte bei Doan und auf der anderen Seite beiden Spielern, dann im Zusammenspiel mit JB das Gefühl, dass die wirklich konsequent die Außenlinie küssen. Auf der rauf und runter laufen. Was ja an sich nicht verkehrt ist, den Gegner auseinanderziehen zu wollen, zumal wenn der dann irgendwann in Unterzahl spielt. Bloß musst du dann eben vielleicht mit der ballfernen Seite entgegenkommen, irgendwo Kompaktheit schaffen und das haben sie leider nicht hinbekommen. Und so ist dann auch an zwingenden Chancen oder gar geplant herausgespielten Chancen abseits von Flanken und so ein bisschen Zufallsprodukten wenig passiert, leider.
Ja, ich glaube wirklich am Ende zwei Schüsse aufs Tor, ne? Also ich glaube, das wird ja eben auch in einer Forum nochmal diskutiert, dass es eben bisher kein Stürmer-Tor gibt. Dass das eben jetzt fehlt, was ich auch sehr interessant war, dass Mo Dahoud ja sogar am Ende noch kommt. Für mich eigentlich so ein Spieler, der gefühlt schon aussortiert war, wo man eigentlich so das Gefühl hat, er hat eigentlich keine Zukunft unter Topmöller mehr. hat dann bestimmt eben auch andere Gründe, warum eben er eben noch reinkommt. Aber das ist sowas, ja, wir haben drüber gesprochen, Uso und Doan, das kann in Kombination und eben Bahoya gut laufen, aber auf Burkhardt lastet halt eben als diese Nummer 9 eben auch viel.
Aber stimmt, die Auswechslung hatte ich auch noch auf dem Zettel, das ist ein guter Hinweis. Das fand ich ein bisschen strange, denn sie haben erst irgendwo nachvollziehbar dieses Zentrum, wir hatten schon angesprochen, wie wenig sie das bespielt bekommen haben. Da stand eigentlich nur Højlund. Den haben sie dann irgendwann auch noch ausgewechselt für einen Offensivspieler, soweit so nachvollziehbar. Aber da dachte ich schon,
ja, Batshuayi kam, ne? Für Højlund.
Jetzt geben sie das Zentrum endgültig auf und dann haben sie das mit der Einwechslung von Dahoud nachher wieder so ein bisschen zurückgerollt.
Dahoud kam für Burkhardt.
Genau. Eigentlich dann quasi ein positionsgetreuer Austausch, wenn man so will, dann ist das Zentrum wieder so ein bisschen besetzt und ich dachte, why?
Ja, es war der Dreierwechsel, ne? 83. Minute, Knauf für Bahoya, Dahoud für Burkhardt und Wahi für Uzun.
Mir war nicht so ganz klar, was man dann jetzt wirklich machen will. Zentrum aufgeben, wirklich dann sich reinlehnen in diese Geschichte, auf den Flügeln nur irgendwo zu was zu kommen und vielleicht das zum Vorteil noch auszunutzen oder einfach auf Flanken zu setzen oder jetzt doch wieder einen Mann im Zentrum zu haben. Hat so ein bisschen unklar gewirkt, was wir da vorhaben.
Ja, sind wir mal gespannt. Ich würde sagen, wir könnten noch, glaube ich, sehr lange über dieses Spiel reden, aber jetzt stehen eben 4 Punkte für Leverkusen, damit ist man auf Platz 10. Frankfurt auf Platz 5 mit 6 Punkten. Für beide steht eben Champions League an nächste Woche. Leverkusen auswärts beim FC Kopenhagen, dann zu Hause gegen Gladbach und auswärts bei St. Pauli, die SGE in der Champions League eben gegen Galatasaray zu Hause. Dann zu Hause gegen Union Berlin und dann auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Und bevor wir auf das dritte Spiel und das letzte Spiel mit 4 Toren kommen, wie immer ein bisschen Housekeeping. Und als erstes natürlich wie immer der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr eben, dass ich hier auch mal wieder als Moderatorin sitze, dass Marc und ich die Ligatour übernehmen können, dass es eben generell GastmoderatorInnen gibt, aber eben auch unsere Gäste, die hier ein wenig bezahlt werden, natürlich auch. Auch das ist wichtig. Und stellvertretend dafür danken wir heute Hannes und Cedro, Ossi Devil und Patrick. Vielen Dank, dass ihr Rasenfunk-UnterstützerInnen seid. Wenn ihr das auch werden wollt, dann geht doch auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man sich registrieren kann und auch wie man uns unterstützen kann über die verschiedenen Wege. Mehr Infos da auch in den Shownotes. Und sonst habe ich noch einiges an Ankündigungen. Einmal natürlich der zweite Spieltag der Bundesliga der Frauen geht morgen Abend bzw. Montagabend zu Ende. Wenn ihr das hört, ist hoffentlich Montag. Und da spricht Max natürlich über diesen zweiten Spieltag. Dann gab es in der letzten Woche eine Ligatour zur zweiten Liga mit einem kleinen Schwerpunkt auf Transferfenster. In dieser Woche folgt eventuell dann noch ein Schwerpunkt zu den Männern, sowie eventuell die erste Ligatour Europa unter der Woche. Die feiert dann auch ihr Comeback. Wie gesagt, das ist die große Woche der Comebacks. Da informiert euch Max dann aber sicherlich nochmal. Das so viel dazu. Dann wollen wir aber weiter gucken auf eben dieses ominöse dritte Spiel, was in unserer Auflistung, wann welches Spiel drankommt, das kletterte von Minute zu nach oben. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich überrascht. Und zwar, das war das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen. Durchaus ja ein wenig Problemkinder auch in dieser Liga, aber Gladbach macht am Anfang das Spiel, aber es ist eben Werder Bremen, die in der 15. Minute durch Mangula in Führung gehen und danach läuft vor allem sehr vieles für Werder Bremen. Jens Day macht das 2:0, der eben endlich wieder zurück ist, sein Startelfdebüt gibt. Gladbach bekommt da den Ball eben nicht geklärt, wieder ist Mangula auch da involviert. Gladbach wirkt irgendwie komplett statisch. Zur Halbzeit gibt es erste Wir-wollen-euch-kämpfen-sehen-Rufe aus dem Stadion, Pfiffe zur Halbzeit. Und man muss dann sagen, es wird in der zweiten Halbzeit nicht unbedingt besser. Gladbach hat zwar sehr, sehr viele Schüsse gefühlt in Strafraumnähe, aber es landet eben nicht im Tor. Anders als bei Werder in der 74. Minute gibt es dann sogar noch einen Elfmeter. Nachdem Deeks Mangula foult, natürlich, wenn es eine Offensivaktion gab, er war irgendwie gefühlt immer involviert. Schmied trifft da vom Punkt und in der 81. Minute kommt es doppelt bitter. Die beiden Eingewechselten Boniface und Jinma im Zusammenspiel und Jinma macht dann eben das 4:0. So, Christopher, erstmal durchatmen. Lass uns doch ja für die Gladbacher vielleicht erstmal auf Bremen gucken. Es will noch ein bisschen Schonfrist. Was hat denn in diesem Spiel bei den Bremern funktioniert, was bisher in der Saison noch nicht funktioniert hat?
Ich glaube, was sehr gut funktioniert hat, war natürlich die Effizienz. Also du hast es ja schon angesprochen, die ersten beiden Tore fallen de facto aus den ersten beiden Situationen, die Bremen hat. Sie haben es gut geschafft, in die Umschaltsituation reinzukommen. Ich glaube, das würde ich stehen lassen. Also Gladbach hat versucht, sehr, sehr hoch zu pressen, teilweise mit 5, manchmal sogar fast mit 6 Spielern sind sie dann auch Bremen wirklich komplett angelaufen. Also bis hinein in den Strafraum der Bremer wirklich de facto jeden Spiel angelaufen. Und wenn Bremen sich daraus befreien konnte, dann ging es auch sehr, sehr schnell nach vorne und aus diesen Umschaltsituationen sind dann immer wieder sehr, sehr gute Torchancen entstanden. Wie jetzt vor dem 1:0, aber auch das 2:0 waren dafür eigentlich dann mustergültig. Also, nehmen wir vielleicht mal exemplarisch das 2:0 raus. Backhaus spielt dann den langen Ball. Es geht dann über 1-2 Stationen dann direkt in den Strafraum rein, hat Mangula erst ja so ein bisschen die Übersicht verloren, hat dann Glück, dass er noch Stay findet, der dann einschieben kann. Aber das war sehr, sehr erfolgreich. Und was man natürlich jetzt auch sieht, ist die Handschrift von Steffen, der immer oder es schafft, diese offensive Spielphilosophie und diese offensive Spielphilosophie würde ich jetzt einfach mal dahingehend in Ausdruck zu bringen, dass es 1-gegen-1 Situationen versucht werden zu erzwingen. Dass man versucht, mit schnellen Kombinationsspiel, auch zum Teil sehr, sehr risikobehafteten Kombinationsspiel dann nach vorne zu kommen. Das hat alles sehr, sehr gut gegriffen aus einer Bremer Sicht, wenn wir da mal in diesem positiven Teil bleiben wollen.
Ja, würde ich komplett mitgehen. Und man muss eben auch sagen, also einfach was Jens Day da auch wieder, ne, klar, er macht das 2:0, aber generell, also diese Offensive von Werder, die halt, ich habe sie ja zum Beispiel live auf der Alm gesehen und also sie hatten ja immer wieder gute Ansätze, aber du hattest halt wirklich das Gefühl, so die letzte Offensivreihe, die funktioniert so einfach nicht. Und du hast da halt eben jetzt mit Mangula, der immer besser reinkam, der ja schon im letzten Spiel eben den Elfmeter rausholt, jetzt auch wieder, aber jetzt eben auch sein Tor schießt mit Puertas, der immer wieder gute Defensivaktionen hatte und dann eben nach vorne gekommen ist und dann eben ne, diese Reihe, das hat eben schon gezeigt, wo du dann eben auch hin kannst, ne, mit der Offensive. Und das fand ich durchaus, also Puertas da auch so gut, so schnell reinzubringen, da hat Steffen richtig gute Arbeit geleistet. Und er ist ja sowieso sehr, sehr gut darin, ja, Leihspieler immer wieder einzubinden. Das hat er bei Elversberg sehr, sehr gut gezeigt. Er kannte das da, dass er häufig Spieler im Kader hatte, die eben, wo er wusste, okay, die werden nicht für immer wahrscheinlich Teil des Teams sein. Ne? Stichwort natürlich, ne? Zum Beispiel für Aslani, klar, so die prominenteste, aber damit kann er eigentlich gut arbeiten. Und das hast du, glaube ich, in diesem Spiel auch gesehen, dass der ganz, ganz schnell Menschen oder Spieler einfach greifen kann und die ganz gut eigentlich einarbeiten kann, wenn er eben die Spieler bekommt, die er möchte. Und das hat sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig muss man also sagen, ja, Defensive, glaube ich, durchaus auch ein bisschen wild bei Werder in Teilen. Also da waren schon Lücken da, sagen wir mal so. Wäre es nicht Borussia Mönchengladbach, die weiterhin einfach kein Tor auf ihrer Liste haben, wäre das vielleicht auch ein etwas engeres Spiel geworden, oder?
Wenn man sich die Expected Goals anschaut, sehe ich 1,68 zu 1,87 für Werder. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass Werder ja den Elfmeter hat, dann ja, zeigt das eigentlich, und das ist vielleicht auch das Schlimmste jetzt aus Gladbacher Sicht zu sagen, die haben eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Also so hart das jetzt irgendwie klingt bei einem 0:4, aber ich fand die jetzt nicht 4 Tore schlechter. Was aber einfach aufgefallen ist, ist, dass Gladbach dann wenig aus diesen guten Aktionen, die ich vorhin ja eigentlich schon ein bisschen erwähnt habe, diese Pressing-Erfolge oder dieses aggressive Pressing, da waren noch, also bevor noch das 1-0 gefallen ist, waren da auch so ein, zwei Aktionen, da sah Backhaus nicht gut aus, oder beziehungsweise die Werder-Defensive im Aufbau, da gab es Ballgewinne so fast auf Höhe des Strafraums für Gladbach und aus diesen Situationen heraus ist viel zu wenig entstanden. Auch aus Situationen, wo sie sich dann teilweise ganz gut reinkombiniert haben. Hake Reyna, die zwar alle ein sehr gutes Spiel gemacht haben, soweit man das hat, bei 0-4 sagen kann, logischerweise. Die aber dann in Halbraum auch sehr, sehr viele Aktionen hatten. Aber es war immer so, dass der letzte Pass gefehlt hat, so diese letzte Aktion nach vorne oder der vorletzte Pass, dieser berühmte Key Pass, der dann wirklich dann noch sehr, sehr gute Abschlussaktionen herausspielt. Und wenn man dann aber nochmal diesen Spielfilm weiterlaufen lässt, dann war es ja teilweise ja nur noch abstrus in der zweiten Halbzeit, was dann teilweise liegen gelassen wurde. Also ja. Ich habe diesen einen Kopfball von Reitz vor Augen, da war Backhaus schon geschlagen und ein Werder-Spieler steht noch so notgedrungen auf der Linie, der wird dann noch angeköpft von Reitz. Und dann hatte Tabakovic, glaube ich, so ein paar Minuten später dann auch noch eine Eckballsituation, ja. Ungefähr ähnliche Position, also so 3 Meter vorm Tor, schafft er es halt noch, den Ball am Tor vorbeizuköpfen, was schon mehr eine Leistung an sich ist, wenn man überlegt, wie groß so ein Tor eigentlich ist. Und ja, da fällt es einem auch schon natürlich schwer, jetzt auf Gladbach jetzt so einzuprügeln, im negativen Sinne, weil sie von der Spielanlage her viel richtig gemacht haben. Ich glaube, und das war... Fußball ist ja eigentlich ein Teamsport und lebt ja nicht so sehr von Einzelspielern. Aber ich habe selten so eine Mannschaft gesehen, die so abhängig ist von einem Spieler wie Gladbach mit Kleindienst. Und ja, jetzt kann man ja wieder zurückspulen. 5 Jahre lang nicht dabei gewesen, dass ich irgendwie mal 5 Jahre in der Zukunft sitze und sage, dass Gladbach Kleindienst gefehlt hat, das habe ich damals auch nicht gesehen. Stark. Aber das ist an der Stelle, ist wirklich so. Und dieser ganze Spielplan und die Spielanlage von Gladbach ist so darauf ausgelegt, Flanken zu spielen, Kleindienst als Zielspieler vorne drin zu haben, dass es jetzt natürlich wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Und das ist eigentlich dahingehend so paradox, weil Gladbach sich eigentlich sehr, sehr gut darauf hätte einstellen können in der Transferphase. Sie haben es mit Tabakovic versucht, greift, glaube ich, nicht richtig. War jetzt auch ein Spieler, der in Hoffenheim jetzt in der Bundesliga nicht so gut funktioniert hat. Kann man natürlich jetzt auch auf Hoffenheim in der letzten Saison schieben. Muss natürlich auch insgesamt sagen, das Transferfenster war sehr, sehr überhitzt. Also als jener, der Bayern verfolgt, kann ich sagen, wie schwer es ist, einen Stürmer zu finden, ohne den absolut überzubezahlen und das schon mit Leihgebühr. Dann ist es natürlich jetzt auch wiederum schwerer, dann Gladbach dafür so an den Pranger zu stellen, dann keinen Spieler zu finden, der jetzt vielleicht für 2-3 Monate wirklich in die Bresche springt.
Ja, definitiv. Ich kann einmal ganz kurz einhaken. Ich glaube, Deutschland ist gerade EM-Basketballmeister geworden. Ich habe gerade einmal ganz kurz rübergeschielt. Sie haben es gemacht, also gerade 87, 83 noch. 8 Sekunden to go. Ist immer so ein bisschen unsexy, wenn man sowas sagt, wenn ihr alle schon wisst, wie das ausgegangen ist, wenn ihr das hört. Aber ich wollte zumindest einmal so ein bisschen.
Ihr habt es alle gewusst.
Einmal so wie in 5 Jahren mit Kleindienst, ne? Nein, aber das ist, den Kommentar wollte ich einmal zumindest sagen, so ein bisschen interdisziplinär. Nee. Aber ich fand's ganz kurz, du hast Hack eben angesprochen, ich fand's super interessant. Also wenn du Rocco Reitz und Robin Hacks Interview nach dem Spiel siehst, du hast Rocco Reitz, der in seiner Rolle als Kapitän natürlich so ein bisschen anders hat, aber Robin Hack stellt sich einfach hin und sagt, wir haben eine große Scheiße gespielt. Und dann hörst du das 3 Minuten später Rocco Reitz an, oder ich weiß gar nicht, wer davor war, in welcher Reihenfolge es war, dass du, ja, nee, lief jetzt nicht alles so gut, aber ich glaube, so schlecht haben wir über weite Strecken gar nicht gespielt. Und das ist halt einfach auch da einfach diese Diskrepanz, ne, dass da irgendwie Hack, der noch einer der Besseren war, einfach sagst so, ne, eigentlich war es das nicht heute. Und der aber auch gleichzeitig sagt, wir sind zu den Fans gegangen, da war jetzt kein Ausweifen von der Nordkurve, da gab es aufmunternde Worte, dass wir es zusammen schaffen müssen. Auch das ist super wichtig, ne, also dass man da diesen Zusammenhalt spürt oder den Rückhalt spürt, unfassbar wichtig. Aber das fand ich durchaus auch interessant, ne, wie unter dem im Team einfach so auseinandergeht die Wahrnehmung über dieses Spiel.
Ja, ist natürlich die Frage, was auch die Vorgabe war. Also wenn man sich jetzt mal ein bisschen tiefer noch eingräbt, dann sieht man, dass Honorat auf der rechten Seite 15 Flanken geschlagen, also er alleine 15 Flanken geschlagen hat. Und vorne drin steht Mancino. Ich habe dann irgendwie mal nachgeguckt, mir noch die Mühe gemacht, wie groß Mancino eigentlich ist. Und der Kicker listet ihn mit 1,85. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er auf jeden Fall da so Buffalo-Plateauschuhe anhatte bei der Messung, weil er wirkt jetzt nicht so wie der klassische 1,85-Spieler. Und er hat in seiner Zeit bei Kiel 2 Kopfballtore erzielt. Das ist natürlich dann niemand, wo ich jetzt sagen würde, da ist jetzt die allererste Spielidee, ihn mit Flanken zu füttern. Sondern das ist natürlich ein Spieler, der eher flach angespielt wird, der gewisserweise über seine Drehungen, Wendigkeit ins Spiel kommt. Und wenn ich das aber nicht schaffe, dann seine Stärken zu betonen, sondern eher dann auf diese Muster setze, die natürlich funktionieren, wenn ein Kleinens auf dem Spiel steht oder auf dem Spielfeld steht, dann ist das nicht wirklich clever ausgespielt von Gladbach. Das muss man natürlich an der Stelle auch sagen. Dann sieht es zwar gefällig aus, ist aber dann am Ende des Tages wirklich auch harmlos.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt generell mit Gladbach weitergeht. Also weil, ja, es ist halt einfach irgendwie über weite Strecken bitter. Ich fand schon, dass so jemand wie Reyna einfach durchaus gezeigt hat, was er eben Gladbach bringen kann. Aber ja, also ich glaube, die müssen einmal diesen berühmten Bock umstoßen. Ich glaube, die müssen einmal in so einem Spiel wirklich ihre Chancen vorne machen und dann läuft es vielleicht auch ein bisschen anders. Aber so ist halt, ja, weiß ich nicht.
Ja, frustrierend. Das hat man auf jeden Fall Hack, glaube ich, angehört.
Ja.
Er ist jetzt das 5. Ligaspiel saisonübergreifend ohne Tor.
Ja.
Und das setzt sich dann auch irgendwann in den Kopf fest. Das ist jetzt so ein bisschen, klingt so nach Küchenpsychologie und ein bisschen platitüdenhaft. Aber man merkt natürlich dann so Mannschaften wie Gladbach auch an, dass dann einfach nicht diese allerletzte Glaube dann wirklich da ist oder diese Sicherheit. Und wir haben vorhin positiv Köln hervorgehoben, die es geschafft haben, dann eine Negativität in der Saisonvorbereitung umzudrehen. Und genau das Gegenteil könnte man jetzt hier bei Gladbach sagen. Das hat sich dann einfach wirklich dann verfestigt, diese Negativität. Und man hat eigentlich gar kein Gefühl, wie wollen die jemals wieder ein Tor erzielen.
Ja, das ist halt, also schon am dritten Spieltag zu sagen, tut irgendwie echt weh. Aber man muss halt eben sagen, es ist irgendwie, ja, es ist ein schleichender Prozess und es ist, glaube ich, nicht der schleichende Prozess, den sich alle Gladbacher so vorgestellt haben. Das ist schon echt bitter. Ein Prozess, der, glaube ich, ganz gut läuft. Das ist die Saison vom FC St. Pauli bisher. Das war das zweite Sonntagsspiel. Wir sind bei 3 Toren angelangt. Für ja diesen Spieltag, die gewinnen das 2. Spiel in Folge nach dem Derby gegen Augsburg. Gerät man zwar nach 16 Minuten durch ein Tor von Rieder erst in den Rückstand, kann aber dann durch einen Handelfmeter und Huntongis Nachschuss, ja, also Damm hält den ersten Schuss und klärt aber quasi direkt vor Huntongis Füße, rutscht dann auch noch aus. Kann St. Pauli eben ausgleichen. In der zweiten Halbzeit drehen beide Vereine nochmal ordentlich auf. St. Pauli wird dabei ehrlich gesagt etwas stärker und kann in der 77. Minute dann einen Freistoß von Sinani, der dann von Cesiga noch ins eigene Tor gelenkt wird, zum Drehen des Spiels nutzen. Weirde Kombination von Worten gerade, egal. Ja, und dann haben wir eben am Ende 5 Heimtore bereits für den FC St. Pauli bisher, was man letzte Saison sich lange erarbeiten musste, bis man auf die Zahl kam. David, was war denn der Grund, warum St. Pauli am Ende, wie ich finde, durchaus verdient Augsburg besiegen konnte?
Ja, ich habe mir in meinem Notizbüchlein den prosaischen Satz aufgeschrieben, es war kein fußballerischer, sondern ein kämpferischer Leckerbissen.
Schön.
Klassische Euphemismen. Und ich glaube, auf dem Spielfeld war St. Pauli aber doch nochmal eine ganze Ecke stärker. Sie waren griffiger in den Zweikämpfen, sie waren enger an den Leuten, sie haben viel mehr zweite Bälle gewonnen. Und hinten raus, je länger ihre Überlegenheit ging, sind sie dann auch spielerisch immer besser geworden, was dann fand ich einem sehr, sehr, sehr schön herausgespielten Moment endete, wo wer lupft den Ball da in den Lauf? Ich glaube auch, lass mich überlegen. Pöck. Ist auch egal. Also jedenfalls die schönste Kombination des Spiels, ich schaue es gleich nochmal ganz kurz nach, kommt auf jeden Fall von Pauli. Also ich hätte das Gefühl, dass sie spielerisch auch besser werden, zusätzlich zum Kämpferischen, je länger das Spiel geht.
Ich glaube, Sinani war der mit dem Sinani war auch
der Lupfende. Insofern passend. Ja, genau. Insofern passend, dass das Tor dann auch nachher von ihm kommt. Starkes Spiel von ihm. Eigentlich war Pauli bis auf die Phase unmittelbar vor und nach dem Augsburger Tor immer feldüberlegen, immer eine Fußspitze voran und insofern komplett verdienter Sieg für mich. In einem wild umkämpften Spiel mit vielen langen Hafern hinten raus, auf jeden Fall in der ersten Hälfte. Das aber, glaube ich, beide Vereine ein Stück weit so gewollt und so angenommen haben. Und Pauli war dann einfach besser.
Ja, ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass St. Pauli sich gerade in der zweiten Halbzeit in ihren Kombinationen ein bisschen verstrickt haben. Also sie wollten es manchmal zu kompliziert ausspielen. Mir hatte manchmal noch so die Übersicht so ein bisschen gefehlt. Also es gab beispielsweise Matthijs Kaas, der dann ja auch reinkam als Neuzugang, auch dass er nicht so ganz ohne Störgeräusche rübergekommen. Dieser Wechsel, der glaube ich irgendwie dem der Überblick fehlt für Oppi auf der anderen Seite. Also manchmal hat mir generell bei St. Pauli, das war jetzt nicht nur Kaas, sondern eben dieser letzte Blick für den Seitenwechsel vielleicht nochmal gefehlt, dass der Pass ein bisschen schärfer kommt. Und da hatte Dahmen eigentlich wieder, also für den Dahmen kann man eigentlich den geringsten Vorwurf machen in diesem Spiel, finde ich. Das war der eigentlich immer wieder im Stellungsspiel, also da, wo er letzte Saison eigentlich aufgehört hat, da macht er weiter. Er sorgte immer noch für große Anzahl verhinderter Tore für Augsburg. Aber das hat mir, also man konnte dann auch sagen, gut, dass sie eben diese beiden Standards mit dem Elfmeter und dem Freistoß hatten, weil ich dann doch sagen muss, also aus dem Spiel heraus war es dann halt bei St. Pauli zum Teil so ungenau, was am Ende egal ist, weil nobody cares, sie gewinnen dieses Spiel, aber das ist glaube ich sowas, was wo ich mir fast vorstellen könnte, dass das Alex Bessin noch so ein bisschen geärgert hat, dass da vielleicht manchmal er wirkte manchmal etwas unentspannt an der Seitenlinie gefühlt, dass das sicherlich nochmal hätte besser umgesetzt werden könnte. Muss aber auch sagen, ich finde, Luis Oppi findet immer besser da rein, also hat defensiv immer noch seine Momente, wo er sicherlich besser stehen kann, aber er macht zum Beispiel, du hast gerade das angesprochen, eben diesen Lupfer von Sinani auf Larsch und davor hast du aber einen super schönen öffnenden Pass von Oppi überhaupt erst in diesen Raum rein. Das macht er da auch schon ganz gut. Ich bin da nicht ganz uneigennützig hinterher, aber mir das anzugucken.
Ja, und er rehabilitiert sich damit auch von einem Fehler beim ersten Gegentor. Ja. Wobei ich das jetzt vielleicht sogar ins Positive verkehren wollen würde, denn Augsburg ist im Umkehrschluss auch recht wenig Zwingendes gelungen. Und die zwingendste Szene, das Tor, da kann man argumentieren, dass Pauli da vielleicht noch nicht so richtig im Spiel war, weil sie da eigentlich an drei Stellen gleich einladen. Also sie verpennen eigentlich zwei Läufe und dann den Zweikampf. Das passiert ihnen so, glaube ich, dann auch nicht nicht jedes Spiel hoffentlich. Und so einen Lapsus hatten sie dann jetzt in dem Spiel auch wirklich keinen mehr drin, glaube ich.
Ja, und man muss auch einfach sagen, dieser Lupfer, ich glaube, Oppi erwartet mehr eine Flanke als ein Lupfer. Und du siehst eigentlich, dass er sich weiter rausorientiert. Und dann steht Rieder da eben vorm 1-0 relativ frei. Also es ist halt, man muss auch einfach sagen, von Marcengo, der für mich noch mit so der stärkste Augsburger sowieso war, war das durchaus so die,
konsequent durchgelaufen. Genau. Ja.
Ja, also das war, kann man, glaube ich, du sagst es ja, ne? Also sie laden sie irgendwie an mehreren Stellen in dieser Situation ein. Generell finde ich einfach das durchaus beeindruckend, wie St. Pauli sich in dieser neuen Saison schon weiterentwickelt. Also was für Probleme eben in der letzten Saison existiert haben, die geht man gut an, die hat man gut angegangen in den Transfers. Also durchaus mein Respekt. Was ich sehr interessant war, ich glaube, Mario Rieker war mit Tobi Schweinsteiger am Mikro. Ich musste sehr lachen, als sie jemand diskutiert haben, eigentlich wäre hier für diese Flanken und für die Strafraumbesetzung wäre Jackson Irvine eigentlich was man immer so ein bisschen vergisst, dass der eigentlich in diesen Monaten keine Rolle spielt, weil er auch verletzt ist. sollte man, glaube ich, jetzt vielleicht auch nicht direkt als die große Hoffnung reinbringen, weil er eben auch, ihm fehlt halt komplett die Spielpraxis. Aber ist halt auch durchaus, also dass dieses Team eben eigentlich so gut über seinen nominellen Kapitän funktioniert, ne, darf man eben an der Stelle auch immer nicht vergessen, wie ich finde.
Ja, das stimmt.
Ja.
Mir aufgefallen ist, ist, wie sehr eigentlich der FCA wieder in diesen Fußball, in diese Passivität verfallen ist, die ja eigentlich, zumindest war das ja die Idee mit Sandro Wagner, ja, eigentlich aufgelöst werden sollte, zumindest als ja, eigentlich schon kurzfristiges, aber definitiv auch mittelfristiges Ziel. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das Spiel gegen München und vielleicht auch auswärts gegen Freiburg jetzt nicht so der Maßstab waren, aber ich hatte dann schon so die leise Hoffnung, dass wir da gewisse Ansätze sehen, die ein bisschen ein stärkeres Kombinations-, ballbesitzorientierteres Spiel geben. Und da muss man ehrlicherweise sagen, davon war wenig zu sehen, sondern ihr habt es ja beide auch schon sehr gut eigentlich erklärt. Augsburg hat wieder versucht, natürlich namentlich Sandro Wagner, dann sehr, sehr viel das Spiel auf einer emotionalen Ebene zu tragen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich meine, jetzt ist der dritte Spieltag, wir haben vorhin schon über Overreaction gesprochen, aber wie lange kann so ein Konzept halten, so eine Mannschaft permanent auf dieser Emotionalitätsschiene, auf einer Skala von 1 bis 10 auf so eine 12 jedes Mal anzustacheln? Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob sich das nicht so als Konzept dann sehr stark, vielleicht sogar schon Richtung November, Dezember dann verbraucht hat, weil eine Mannschaft kann eigentlich nicht so dermaßen unter Feuer gesetzt werden auf einer emotionalen Ebene über 34 Spieltage hinweg. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Also ich lege dir jetzt in den Mund, dass du sagst, wie Steffen Baumgart kann Sandro Wagner sein?
Ich bin sehr gespannt auf Union gegen FCA.
Ja, vor allem, und dann muss man halt sagen, wenn du Steffen Baumgart haben willst, dann passt es halt nicht, Sandro Wagner zu verpflichten. Ne? Also mit der Ansage, mit der man Sandro Wagner geholt hat, dann passt es eben nicht, ne? Im Gegensatz zu Jes Torup. Und ich muss, also um diese Emotionalität nochmal zu unterstreichen, man muss ja auch einfach sagen, der kann enorm froh sein, dass er zur Halbzeitpause nicht fliegt. Also weil, ja. Das hat Tobi Schweinsteiger auch sehr, sehr direkt angesprochen im Live-Feed, ja. Wo er im Prinzip sagt, also eigentlich ist sowas wie einen Ball ins Spielfeld werfen, ist für einen Trainer, weil er eben Vorbildfunktion ist, anders als bei einem Spieler direkt rot. Das kann man diskutieren, wie sinnvoll das ist, etc. Aber eigentlich muss Harm Osmers hier rot zeigen. Und da muss ich sagen, Osmers ist ein Schiedsrichter mit Erfahrung, der hat den Superkopf gepfiffen. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, das verstehe ich nicht, dass er das durchgewunken bekommt. Also, ja. Und da muss man ehrlich gesagt auch sagen, das macht er da nicht souverän. Also Osmers lässt sich da von Wagner auch ehrlich gesagt noch relativ lange bequatschen. Und ich glaube, schon vorher hatte Wagner eine Situation, wo er auch schimpft, wo er abwinkt, wo er höhnisch applaudiert, als es eben diesen Elfmeter gibt, weil er, glaube ich, eigentlich da vorne einen Foul gegen Damen haben will, wenn ich das richtig interpretiert habe.
Ja,
er wollte
Freistoß haben, ja.
Ja.
Mhm.
Wo halt, glaube ich, klar ist, also das kann der VAR halt nicht korrigieren, weil es ja, glaube ich, eine ganz neue Spielsituation ist. Also er kann ja nicht im Nachhinein einen Freistoß geben und dann sagen, die Situation, die 30 Sekunden später, glaube ich, passiert, die nehmen wir jetzt zurück und geben da Freistoß. Ich bin mir unsicher, ob der VAR das an der Stelle überhaupt darf.
Also. Ja, wir haben ja heute mehrfach schon drüber gesprochen, wann wendest du dieses viel zitierte Fingerspitzengefühl an? Das Muster, das wir, glaube ich, da immer in dem Gespräch hatten, war, dass du es von der Spielsituation abhängig machst. Und hier war an sich noch alles drin. Wagner hat, wenn er auch kein Spieler ist, versucht, mit diesem Verhalten auf das Spiel Einfluss zu nehmen, ne, indem er diese Emotionen mit reinbringt. Da gibt es dann eigentlich keine Ausrede, dass man ihn vom Haken lässt. Also das war ganz anders als die Situation etwa jetzt bei einem Bayern-HSV-Spiel zum Beispiel.
Ja, gehe ich tatsächlich mit. Bei Augsburg ja auch verletzungsbedingt. Also wir hatten sehr, sehr viele verletzungsbedingte Wechsel an diesem Spieltag. Jakic, der raus muss, Fellhauer, der kommt. Selber dann ja auch mit Maske gespielt. Das war ja auch noch so eine Sache, die Augsburg dann eben noch vor der Halbzeit machen muss. Aber ja, also hat Augsburg dann eigentlich auch genug Zeit, das in der zweiten Halbzeit sich so auszulegen, hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert dann. Muss ja auch sagen, auch da, du hast Giannoulis, der Muskelprobleme hat, Schlotterbeck ist verletzt, also auch Augsburg hat durchaus eine Verletztenliste, die sie mittragen müssen, aber trotzdem muss man, glaube ich, sagen, ja, da passte dann am Ende vieles nicht und wie gesagt, das da war St. Pauli dann doch durchaus dran, mehr dran, also 90. plus 4 auch nochmal Metcalf. Ich glaube, nach einer Ecke von Augsburg, oder nach einem Standard von Augsburg, wo Darm auch weit vorrückt, ja, da im Endeffekt, ja, habe ich nicht so ganz verstanden, was da auch hinten raus, also In-Game-Coaching sagt man ja immer so gerne, hat für mich bei Augsburg auch überhaupt nicht funktioniert. Vor allem nicht in der zweiten Halbzeit, ehrlich gesagt. Gut, glaube, wer so viel zu dem Spiel, St. Pauli auf Platz 4, 7 Punkte, Augsburg auf Platz 11 mit 3 Punkten. St. Pauli spielt jetzt gegen den VfB Stuttgart, dann zu Hause gegen Bayer Leverkusen und dann auswärts bei Werder Bremen. Augsburg trifft zu Hause auf Mainz 05, auswärts bei Heidenheim und dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. So, wir haben jetzt noch zwei Spiele. Bei dem ersten Spiel, da sind nur 2 Tore gefallen. Das war Heidenheim gegen den BVB, richtig. Der gewinnt nämlich vor allem dank der ersten Halbzeit mit 2:0 an der Ostalb. Für den FCH beginnt die Partie denkbar unglücklich. Erst muss Paccarada nach nur 5 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Dann sieht Zivzivadze nach 22 Minuten die glattrote Karte nach einem faulen Matcher. Bis zur 33. Minute dauert es dann allerdings. Dann schlägt aber Girassi zu und trifft nach einer Flanke von Reyerson per Fuß zum 1:0. Maxi Bayer erzielt dann in der 6. Minute der Nachspielzeit das 2:0. In der zweiten Halbzeit muss man, glaube ich, schon so sagen, passiert dann nicht mehr viel. Der BVB muss ehrlich gesagt mit der 2:0-Führung im Rücken nicht. Und Heidenheim kann ehrlich gesagt nicht wirklich und bleibt eben ohne Tor und halt auch weiterhin ohne Punkt. Da wird am Ende dann schon ein durchaus ungefährdeter Sieg für den BVB.
Ja, gar keine Frage. Gleichwohl habe ich als notorisch nörgelnder BVB-Fan natürlich immer etwas zu nörgeln. Und zwar, ich will es mal nicht mangelnden Elan nennen, aber so dieses, bei Bayern siehst du, zumal, obwohl Bayern sicherlich noch einen sehr viel besseren Kader hat als der BVB, bei einem Spiel wie gegen den HSV und bei vielen, vielen anderen Gelegenheiten in den letzten Jahren, auch wenn die einen Gegner vorfinden, der, und ich glaube, das kann man Heidenheim, ohne respektlos sein zu wollen, schon unterstellen, wirklich gar nichts auf den Platz bringt an dem Tag, die legen dann nach. Und auch Spieler, die eingewechselt werden, wollen dann nochmal ran und dann kommt es eben zu einem 5-0, 6-0 oder irgendwas in der Richtung. Und das siehst du beim BVB wirklich allzu selten. Nicht, dass ich den armen Heidenheimern, die wirklich einen schlimmen Tag erwischt haben, noch mehr Gegentore gewünscht hätte. Aber du hattest zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass der BVB da im Trab durchgeht und auch wirklich nicht mehr will als diese 2 Tore. Es war also Minimum Effort. Und im Umkehrschluss haben mir die Heidenheimer dann auch ein bisschen leid getan, die eben diese schmerzhafte, so wie es aussah, schwere Verletzung gleich am Anfang hatten und dann einen mehr als unglücklichen Platzverweis. Damit legst du dir halt dann nach gut 20 Minuten natürlich schon die Karten. Aber und St. Pauli hat das zuletzt gezeigt, wie schon viele vermeintlich kleine Gegner davor, du kannst dem BVB durchaus wehtun in so einem Spiel, wo sie sich selbst so ein bisschen in so eine Lethargie reintraben und mit einem 2:0 schon quasi mit dem Kopf so ein bisschen wie im Bus wirken auf der Fahrt nach Hause. Da ist schon so mancher Gegner zurückgekommen und hat die Borussia auch überrascht und da kam mir von Heidenheim dann zu wenig. Das hat mir dann auch ein bisschen leid getan. Vielleicht wegen diesem sehr unglücklichen Spielverlauf in der ersten Halbzeit, dass sie da sich vielleicht auch nicht getraut haben, was zu machen. Aber ich glaube, so blöd das jetzt klingt bei einem nominell so klaren Spiel, dass da echt noch mehr drin gewesen wäre für die Heidenheimer. Sie haben ganz wenig versucht. Sie sind mit, nicht, dass ich jetzt zu viel auf die Laufleistung geben würde, aber mit 109 Kilometern komplett abgeschlagen vom Feld der restlichen Bundesligisten gewesen, haben sich nur hinten eingeigelt, sind dann auch nicht wirklich griffig in den Zweikämpfen gewesen, die sie hinten geführt haben, haben keine Umschaltsituationen gehabt. Und das fand ich halt insofern ein bisschen tragisch, weil sie dann in der zweiten Halbzeit, ich glaube in der 52. oder sowas, dann doch eine Umschaltsituation haben.
Mhm. Conte, glaube ich, gegen Anton. Ne?
Ja. Ja, und über Ibrahimovic, glaube ich, auch.
Genau,
wo sie wirklich mal konsequent die Laufwege machen, sofort 2-2 stehen und direkt ein gefährlicher Schuss bei rauskommt. Und das sind eigentlich Szenen, die du vom BVB wahnsinnig oft in den letzten Jahren gesehen hast, die du dieses Jahr garantiert auch noch häufig sehen wirst. Und ich hatte so das Gefühl, selbst mit einem Mann weniger, wenn Heidenheim ein bisschen seinen Mut finden würde, dann könnte durchaus was gehen. Aber ja, da kam, wie gesagt, gar nichts. Und ich muss sagen, ich habe mich auch dann natürlich mit der fehlenden personellen Substanz, die natürlich ein FC Heidenheim hat, die sich jetzt sicherlich durch den Wechsel von Cienza, den ich sehr, sehr spät fand, noch verschärft hat, habe ich mich dann mit der fehlenden spielerischen Substanz in dem Spiel und bislang in der Saison dabei erwischt, dass ich mich fragt, boah, ey, wie wollen die Klasse halten?
Ja, ich glaube, ein Faktor, der das vielleicht noch ändern könnte, ist definitiv Ramay. Also ich glaube, er ist verantwortlich, es gibt bei SofaScore die Statistik der verhinderten Tore der Torhüter, die liegt bei Ramay bei 2,58. Also alle anderen, wenn man die restlichen Statistiken anguckt, die liegen maximal so bei 1, irgendwas. Häufig eben auch im negativen Bereich. Und da muss man eben sagen, er hatte 6 Paraden in diesem Spiel. Also auch dank ihm ist es ein Spiel, wo wir nachher eben drauf gucken und sagen, okay, wäre da eben mehr für Heidenheim drin gewesen. Auf der anderen Seite musst du eben sagen, wenn Ciencia eben fehlt und du hast Tsitsipas eben vorne drin und der sieht halt eben ja vollkommen zu Recht die rote Karte, aber eben als der Zielspieler vorne drin eben die rote Karte und dann fand ich schon sehr interessant, also entweder mir ist irgendwas komplett durchgerutscht, aber Schmidt wechselt ja auch bis zur Halbzeit nicht, ne? Also da gibt's trotz, also außer, dass er Föhrenbach für Paccarada bringt, klar, weil der verletzt raus muss, also entweder ich habe wirklich irgendwas übersehen, aber er bringt eben Föhrenbach, klar, weil Paccarada verletzt ist, aber ich glaube sonst Wechselfenster etc. Wechselt er erst in der 46. Minute eben mit der Halbzeit, bringt Busch für Günmar und Conte für Beck. Und dann, ja, also das war das, was ich irgendwie auf dem Zettel hatte.
Stimmt.
Ja. Das fand ich dann doch auch überraschend. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Also, dass er da auch
kein Signal von außen kam, meinst du?
Genau, das. Ja, klar, dir fehlt halt auch eben das Personal, was du da vielleicht reinbringen könntest. Aber trotzdem fand ich das, ja, überraschend.
Ich weiß gar nicht, ist Dorsch verletzt? Nicht, dass ich jetzt irgendwie auf den Gamechanger Dorsch gewartet hätte die ganze Zeit, aber das wäre so ein Spieler, der hätte ich mir noch überlegt, den vielleicht reinzubringen, wenn der fit ist.
Der sah, glaube ich, die in den letzten Spielen jetzt auch nicht so vielversprechend aus.
Nee, natürlich.
Aber es ging ja nichts. Um Evas Punkt mal aufzugreifen, was natürlich bei Schmidt jetzt auch in der letzten Saison aufgefallen ist, gerade auch in dieser Phase der Negativität und mit den vielen schlechten Ergebnisse, dass dann die Impulse von außen auch sehr, sehr wenige waren. Also es gab ja durchaus Trainer, gibt es Trainer, die dann viel, viel früher reagieren, innerhalb der Bundesliga jedenfalls. Und Schmidt ist jedenfalls einer, der sehr, sehr lange wartet, so würde ich das jetzt mal ausdrücken. Ich erinnere mich da auch beispielsweise an das Spiel des FC Bayern. David, du hast es ja auch angesprochen, in Heidenheim, das war letzte Saison auch sehr, sehr früh schnell entschieden. Und da hat es auch sehr lange gedauert, bis dann Schmidt dann nochmal reagiert. Weil da ging es dann wirklich um das Torverhältnis. Aber hier an der Stelle kann man natürlich auch die Frage werfen, nach der roten Karte, warum gibt es nicht mehr noch den zweiten Wechsel?
Hier, ich weiß nicht, ob hier irgendwie...
Da kommt der Impuls von außen.
Nee, ich weiß nicht, ob das ist der Poltergeist Impuls, ja. Ist, weil wir... Ich weiß es nicht. Also es fiel auf jeden Fall hier auf einmal runter. Naja, also ich habe gerade nachgeguckt, Niklas Dorsch war im Kader, aber ohne Einsatz für dieses Spiel. Also nicht verletzt. Und also an sich, finde ich ja, spricht auch nichts dagegen, die Mannschaft auf den Platz zu lassen. Aber ne, und klar, wenn du früh wechseln willst, es gibt eben diese Wechselfenster. Das verstehe ich auch alles, aber... Ja, wenn dir halt, also wenn du schon das Problem hast, dass du kaum Tore schießt und dann nimmst du das eben noch raus, stellen sich eben durchaus die Fragen, warum das so ist. Sonst gehe ich eben bei der Bewertung vom BVB auch durchaus mit. Also man muss auch einfach sagen, das Highlight in der zweiten Halbzeit ist, glaube ich, als Honza Kerber hilft, die Schnürsenkel zu lösen. Also ich glaube, das haben wir sogar in der Gruppe geschrieben. Ich dachte auch,
genau. Das war in der 63. Ja. Bis dahin auf jeden Fall das Highlight der zweiten Hälfte.
Ja, aber ja, also generell, man muss ja auch sagen, ne, du hattest mit Chukwuemeka jemanden, der auch nicht so voll fit war, der deshalb auch erst spät kommt. Ja, also es war, glaube ich, fast ähnlich. Ich weiß nicht, ob man das direkt so vergleichen kann, aber wir haben beim HSV-Bayern-Spiel gesagt, wie viele Erkenntnisse können wir hier eigentlich mitziehen? Und ich würde vor allem für den BVB sagen, in diesem Spiel, ja, also sie haben eben mal dieses Spiel, was man sonst eben gesagt hat, du hast es gesagt, David, Spiele gegen Heidenheim, da hat Dortmund sich zum Teil schwer gefallen. Diesem Spiel hat Heidenheim sich so ein bisschen selber rausgenommen. Gut, die Verletzung war einfach unglücklich, aber durch die rote Karte. Und das ist, also ich weiß wenig zum BVB nach diesem Spiel zu sagen. Die stehen halt auf dem zweiten Platz, ne, mit ihren 7 Punkten. Aber wenn wir jetzt halt gucken, dass es nächste Woche dann weitergeht gegen Turin in der Champions League, weiß ich jetzt nicht, was Niko Kovac aus dieser Leistung so zieht. Also klar, du bist ohne Gegentor geblieben, aber wow.
Ja, also ich krittel jetzt natürlich wieder ein bisschen rum. Wir haben in fast jedem Spiel darüber gesprochen, wie viele Flanken geschlagen wurden, wie wenig Halbräume bespielt worden sind, wie wenig vertikal viele Vereine zumindest in diesem Spieltag spielen konnten. Beim BVB bin ich ein bisschen weniger bereit, das zu akzeptieren, weil die eben viele, viele Playmaker haben. Mhm. Sie sind jetzt gestern mit der Formation mit 2 Halbstürmern angetreten. Adeyemi, wahrscheinlich einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, und auch Maxi Bayer, den ich richtig, richtig gut finde. Und du hast in der ersten Hälfte auch mal gesehen, da hat Bayer so eine Aktion, wo er wirklich mal als Halbstürmer im Halbraum agiert. Er spielt es dann mit Gerassi nicht so richtig präzise zu Ende. Und ich dachte mir aber noch, wenn ihr das öfter macht, dann wird das ein richtig gutes Spiel. Es sollte die letzte Aktion dieser Art bleiben. Stattdessen hat der BVB sich, anders als der FC, der mit drei Leuten ein Dreieck bildet auf den Flügeln, immer mit dann dem Außenverteidiger und einem zur Hilfe eilenden Halbstürmer draußen festgespielt zu zweit. Und man hat dann irgendwie versucht, den Ball wieder in die Mitte zu wursteln. Das ist an sich kein guter Spielplan, wenn es überhaupt einer ist. Und dass dann eben ein Tor natürlich durch einen Gerassi-Kopfball fällt, wo aber eine Halbfeldflanke gefühlt eine Minute lang in der Luft ist. Also den lässt er jetzt mit allem Respekt vor Heidenheim auch nicht jeder durchgehen, den Ball. Und das zweite ist ein Steilpass aus der eigenen Innenverteidigung, wo Adeyemi irgendwie gar nicht verteidigt wird und dann für Bayer auflegt. Das sind halt zwei Tore, die kannst halt nicht. Ich will sie dem BVB jetzt nicht so hundertprozentig gut schreiben, weil der Heidenheim eben auch ein Stück weit, ja, muss man leider sagen, geschlafen hat bei beiden Toren. Und von der spielerischen Substanz her war es beim BVB dann halt doch sehr wenig, muss man sagen.
Ich bin noch ein Spieler hinterher. Ich hoffe, ich nehme jetzt keinen von euch weg als unsung Hero, aber jemand, der für mich zwar sehr unauffällig war in diesem Spiel, aber deshalb irgendwie auffällig ist, Rami Benzebaini. Ich fand, das war definitiv eins seiner besseren Spiele für Dortmund. Ja, wir können darüber diskutieren, inwiefern wurde er geprüft. Aber das war ja tatsächlich auch immer ein Spieler, der viel diskutiert wurde. Und den Einwand gab es eben auch im Forum, wenn ich das richtig gesehen habe, dass das so, wo man bisher sieht, das scheint eine Entwicklung zu sein, die scheint gerade zu funktionieren unter Kovac.
Finde ich einen guten Take. Man darf nicht vergessen, dass dem BVB mit Schlotterbeck auch ein exzellenter Spieler fehlt, der gerade auch durch seine Offensivverteidigerfähigkeiten ganz viele progressive Bälle dem BVB sehr gut tut. Und das ist eine große Lücke. Und Benzebaini schließt die immer besser. Das stimmt.
Gut. Gibt es sonst noch Ergänzungen? Sonst würde ich hier kurz auch sagen, wer die nächsten Gegner sind. Also ich habe eben schon einmal kurz gesagt, BVB spielt eben gegen Turin jetzt in der Champions League, dann kommt Wolfsburg ins Westfalenstadion und dann müssen die auswärts nach Mainz. Und dann gleichzeitig bei Heidenheim, wir haben es eben schon mal angesprochen, ein sehr, sehr wichtiges Spiel jetzt eben gegen den HSV. Das wird dann eben 17. gegen 18. dann zu Hause gegen Augsburg und auswärts beim VfB Stuttgart. Heidenheim eben auf Platz 18 mit 0 Punkten. Dortmund auf Platz 2 mit 7 Punkten. Und dann sind wir angekommen bei dem letzten Spiel dieses Spieltags und auch mit dem Spiel, wo genau ein Tor gefallen ist. RB Leipzig gewinnt dank Johan Bakayoko mit 1-0 in Mainz. Das Spiel ist vor allem in der ersten Halbzeit, ja, ich würde sagen, durchaus unterhaltsam, mit guten Chancen auf beiden Seiten. Bakayoko kann dann in der 40. Minute nach einer guten Kombination den entscheidenden Treffer erzielen. Mainz hat dann Halbzeit 2 nur wenige Chancen oder auf jeden Fall weniger Chancen als in der ersten Halbzeit auf den Ausgleich. Raba verteidigt gut und bei Mainz fehlt ehrlich gesagt auch im Abschluss die letzte Präzision. Christopher, wir haben irgendwie gesagt 45 Minuten lang gutes Spiel, ehrlich gesagt, von beiden Seiten. Ist es für dich hinterher in Ordnung, dass Raba dieses Spiel gewinnt?
Ich glaube schon. Also es hat die bessere Mannschaft gewonnen. Es hätte durchaus auch noch höher ausfallen können. Du hast es jetzt schon angesprochen, den Mainzern. Ja, sie hatten ihre Möglichkeiten, als das Spiel dann noch in der ersten Halbzeit 0-0 stand. Gab so zwei Abschlüsse, die nach Umschaltsituationen ganz erfolgreich waren, die dann aber einfach ja, kläglich vergeben, klingt jetzt so harsch, aber die zumindest leichtfertig vergeben wurden. Und auf der anderen Seite einfach die Vielzahl an Chancen, die sich Leipzig herausgespielt hatte. Und muss man Ole Werner definitiv auch die Credits dafür geben, dass er es jetzt geschafft hatte, nach dem ja sehr, sehr negativen Erlebnis zum Auftakt gegen die Bayern, jetzt eine Offensive zu formen, die gegen Heidenheim am zweiten Spieltag schon besser aussah, die jetzt aber nochmal gefestigter wirkt vom Setup her. Also einfach mit Bakayoko, Nusa auf den Flügelpositionen vorne drin, Romelu, der als klarer Zielspieler und dahinter Baumgartner, der sehr, sehr gut als Verbindungsspieler fungiert. Das sah, und die, wenn ihr das Spiel nochmal angucken wollt, schaut euch einfach nur die erste Halbzeit an. Das sah in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. In der zweiten Halbzeit macht dann Leipzig eigentlich nur noch das Nötigste und lässt eigentlich die Uhr runterlaufen, weil sie selber wahrscheinlich auch merken, dass von Mainz offensiv einfach viel zu wenig kommt. Deswegen geht das Ergebnis dann auch so in Ordnung, weil auch Nusa gerade jetzt schon in der, das war ja schon die 10. Minute, als er dann schon einmal, oder nee, es war Bakayoko, der durch war und den Pfosten getroffen hat, so rum. Und dann Nusa, der dann nochmal mit einem Abschluss so knapp vorbeischlänzt. Aber da war eine Vielzahl von Chancen da auf Seiten der Leipziger, das Ergebnis dann noch durchaus höher zu gestalten.
Ja, ich finde es einfach beeindruckend. Wir haben, ich finde, bei Leipzig zwei Spieler, die auch immer wieder verletzt waren, aber die jetzt eben auch nochmal zeigen, was sie für Unterschiedsspieler sein können. Und das sind einfach Baumgartner und Xaver Schlager für mich. Also was Xaver Schlager diesem Leipziger Offensivspiel gut tut, das hast du in der letzten Saison ja durchaus wirklich vermisst. Also wenn man jetzt irgendwie viel Bundesliga guckt, das fand ich schon einen gehörigen Unterschied im Vergleich, also da ne, eben nochmal zum Offensivspiel. Und dann muss man einfach sagen, ich bin jetzt einfach mal richtig frech und ziehe mein MVP schon mal so ein bisschen vor, weil ich sage, Leipzig verteidigt das gut und das liegt genau an einem Spieler und das ist Willi Orban. Der hatte 26 Defensivaktionen, 23 Klärungen, er gewinnt 11 seiner 14 Zweikämpfe, 3 von 3 seiner Bodenzweikämpfe und 8 von 11 seiner Luftzweikämpfe. So. Dann. So. Und dann ist dieses, haben wir auch den Hauptgrund, warum Mainz vielleicht dann vorne auch kein Tor schießt, aber Willi Orban einfach mit einer absoluten Monsterleistung. Also das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Der hat alles, was in diesen Strafraum reinkam, rigoros wieder nach draußen gebolzt. Das war schon
25 Flanken hatten die Mainzer geschlagen. 25 und eine davon ist angekommen.
Ja, liebe Grüße an Max. Sei froh, dass du das Spiel nicht gesehen hast.
Ich muss die ganze Zeit jedes Mal, wenn wir die Flanken haben, muss ich an Max denken.
Ja, also da hat er auf jeden Fall ein Thema besetzt, aber ist natürlich schon auffällig, dass dann Mainz ja dann auch sehr, sehr wenig eingefallen ist und da setzt sich so ein Trend fort jetzt auch bei den Mainzern, die jetzt ja aufgrund der berühmt-berüchtigten Doppel-Dreifachbelastung jetzt auch eine Vielzahl von Spielen schon gemacht haben. Dann merkt man natürlich oder kristallisieren sich so Muster auch heraus. Und man sieht definitiv auf deren Seite, dass sie noch nicht so das gefunden haben, wie sie eigentlich wirklich zu Torabschlüssen kommen wollen. So Viper einzusetzen, der ja auch eine ganz spannende Entwicklung durchgemacht hat, der quasi schon draußen war, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte und dann jetzt eigentlich derjenige Spieler sein soll, der die Sturm oder das Sturmzentrum, die Sturmlast dann tragen soll. Und das ist natürlich klar, ich verstehe das alles, dieses Komödien- und Schmierentheater, was da zum Teil aufgeführt wird, ohne dass ich jetzt wirklich zu nah dran bin. Aber wir sehen es ja immer wieder bei diesen ganzen Transfergeschichten, dass es ja immer wilder und abstruser wird. Und das sind ja auch Menschen, die da arbeiten und auf dem Platz stehen. Und ich glaube natürlich auch, dass das nicht ganz spurlos sowohl an Viper als auch vielleicht am gesamten Team vorbeigeht. Und dass es dann natürlich nicht wirklich funktionieren kann bezüglich der gesamten Abläufe und dem Zusammenspiel. Und dann ist natürlich so ein Gegner wie Leipzig, der jetzt vielleicht nicht hundertprozentig gefestigt ist, aber wo es Mainz im letzten Jahr noch geschafft hat, dann Gegner dieser Preiskategorie dann häufiger auf ihr Niveau runterzuziehen, gelingt das gegenwärtig nicht mehr. Und ja, dann fehlt dann einfach so auch die allerletzte Spielidee. Amiri war sehr, sehr bemüht, immer wieder aus dem Zentrum heraus dann noch Dinge zu initiieren, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber es ist ihnen eigentlich nicht wirklich gelungen.
Ja, und ich finde, du merkst auch einfach, wie sehr Lee vorne drin fehlt, ne, als Kreativposten. Ja. Also der Muskelverletzung für ihn, Böwing, hinter Böwing dann eben, ich glaube, Sieb kam dann noch für ihn rein. Das hast du auch schon gemerkt, ne? Dass das durchaus irgendwie fehlte. Ja, aber also ich fand halt, wer mir auf Mainzer Seite sonst ganz gut gefallen hat, war Nordin. Immer wieder extrem bemüht über die Außen. Auch immer wieder mit gut Platz, ehrlich gesagt. Also da war Lücke Bar manchmal auch nicht ganz gut positioniert. Aber, Lukeba, Entschuldigung. Und übrigens auch hier ein früher Wechsel, aber diesmal nicht verletzt, verletzungsbedingt, sondern weil Bell nach 15 Minuten einfach so dermaßen gelb-rot gefährdet ist. Also da muss ich sagen, ich sag's jetzt noch ein letztes Mal, Fingerspitzengefühl, das fand ich von Sven Jablonski ehrlich gesagt sehr gut. Also ihm da in einer 15. Minute wirklich zu sagen, so okay, ja, ihr seht das anders, ich sehe das schon. Also vielleicht
ist aber der potenziell spielentscheidende Charakter wäre da natürlich auch da
gewesen. Ja, klar. Also sehe ich auch. Ich glaube, man muss fast sagen, es passt dann zur restlichen Linie von Jablonski. Würde das ich stimmt. ihm so auslegen in dem Spiel. Das wäre
Jablonski ist ja tendenziell auch ein Schiedsrichter, der eher großzügige Linie vertritt. Ja. Deswegen kann ich da mit dem Argument definitiv mitgehen. Wenn man sich aber nochmal die beiden Foulspiele anschaut,
richtig.
Die sind von der Härte, also gerade auch das Tempo, mit dem da Bell in den Zweikampf geht. Das ist das erste Mal, dass er gegen Romelu viel zu spät in der Grätsche oder mit einer Grätsche.
Mhm. Ja.
Trifft ihn schon sehr, sehr hart und der ist ja mit Gelb sichtlich gut bedient. Das war jetzt noch keine rotwürdige Karte, aber das war definitiv schon so Gelb Plus, wenn man so ausdrücken will. Und das zweite Foul war ein ganz klares auf den Fuß treten, wieder zu spät. Mhm. Und ich glaube, der Kommentator der für der Zone, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, aber der ist dann nochmal kommentiert, hat so diesen wunderschönen Satz gesagt, den ich eigentlich auch zustimmen würde. Hätte Bell nicht schon gelb gehabt, hätte er für diesen Fußtritt oder dieses auf dem Fuß stehen auf jeden Fall die gelbe Karte bekommen. Und das hast du jetzt, Eva, natürlich irgendwie richtigerweise auch mit Fingerspitzengefühl von Jablonski ganz gut verpackt bekommen. Ich glaube, ehrlicherweise darf sich Bell da wirklich nicht beschweren, wenn er dann den Platzverweis bekommt.
Ja, ich glaube, also ne, es wird ja auch direkt, Bo Henriksen reagiert direkt, ne, bringt dann eben Hanja Olsen dafür. Das war halt, also ja, mit Bells Erfahrung muss man schon sagen, das war schon sehr, sehr viel Risiko in den ersten 15 Minuten. Und also, ich, wie gesagt, ich bezeichne das jetzt als Fingerspitzengefühl. Mir ist durchaus bewusst, dass man es mir auch anders auslegen kann. Ich fand es in dem Moment einfach, wie gesagt, auch im Kontext des Spiels und wie das Spiel weitergeht, fand ich es eben die richtige Entscheidung. Einfach nicht nur zu sagen, ja, okay, dann haben wir nach 15 Minuten hier eine Unterzahl, sondern einfach generell zu sagen, okay, dann, wenn ich jetzt aber so, dann muss ich andere Entscheidungen im Laufe des Spiels treffen, die eigentlich weit weg von meiner Linie sind. Und vielleicht bringe ich dann hier viel mehr Unruhe ins Spiel als muss. wie gesagt, ich kann es auch voll verstehen, wenn er da eben schon gelb-rot sieht. Und da kann man wirklich, also ne, keinerlei Diskussion an der Stelle. Aber ja.
War sicherlich auch ein, also trotz allem, also der Wechsel war ja dann auch eine spielverändernde Situation, hat aber dazu geführt, dass Mainz dann eigentlich sogar fast noch besser ins Spiel kam, weil es nicht mehr ganz so häufig war wie am Anfang, dass Leipzig seine enormen Geschwindigkeitsvorteile reinbringen konnte. Also gerade Bakayoko und Nusa hat natürlich dann die Dreier-Fünferkette von Mainz sehr, sehr gut unter Druck gesetzt, mit Chor und Bell, jetzt beide nicht die allerschnellsten sind, und die dann wiederum gegen die sehr, sehr schnellen Leipziger, die dann von Ole Werner dann auch auf dieses Umschaltspiel getrimmt wurden und hatten sich da sehr, sehr schwer. Und Mainz kam dann eigentlich etwas besser ins Spiel, weil sie defensiv nicht hundertprozentig sicherer standen, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es kam zumindest nicht mehr so häufig vor, dass sie einfach hinter der Kette überspielt wurden. Und der spielentscheidende Treffer von Bakayoko entstand ja nicht dadurch, dass er seine Schnelligkeit zumindest ausnutzen konnte, um an den Gegner vorbeizugehen, sondern er zieht ja eher so nach innen und wird dann nicht so richtig angegriffen. Also kann man natürlich schon sagen, die Antrittsschnelligkeit war dann das Problem der Mainzer Gegenspieler. Mhm. Der Abschluss war, ja, glücklich ist jetzt auch übertrieben formuliert, aber er schießt natürlich ins kurze Eck. Ja, aus diesem Fernschuss kann man natürlich schon bei den Verteidigern monieren, hey, warum macht ihr mir nicht das kurze Eck zu? Ja,
Sano, der auch noch getunnelt wird, glaube ich.
Also ja, genau, also es war reingeht, in sich eine unglückliche Situation, glaube ich, aus der Mainzer Sicht, aber wie vorhin schon gesagt, also Zentner hat dann auch etwas moniert, seine Mitspieler so wehleidig angeguckt, das haben wir dann in der Slow-Mo nochmal ganz schön. Aber wie vorhin schon eingangs erwähnt, ich glaube, die Mainzer dürfen sich nicht beschweren, dass sie dieses Spiel verloren haben.
Ja, gehe ich mit. Ich muss noch sagen, also ich habe eben Willi Orban gelobt. Ein gutes Wort noch an Dominic Chor. Also klar, er hat nicht die Schnelligkeit, aber fand ich für ihn, also erstens war es ein sehr faul-armes Spiel von Dominic Chor, was ja tatsächlich.
Er kam schon gar nicht ins Foul mehr, meinst du das?
Nee, also ehrlich gesagt habe ich mehr so das Gefühl, dass vielleicht man doch auch bei Henriksen erkannt hat, dass das eben auch ein Risikofaktor ist, wenn Chor eigentlich, ja, vielleicht da das Timing einfach nicht passt und deshalb so häufig auch in die Fouls kommt. Ich fand das von Chor sonst eigentlich auch ein ganz gutes Defensivspiel. Aber ja, also ich glaube, wir können am Ende wirklich sagen, von Mainz war es dann halt vor allem in der zweiten Halbzeit einfach zu wenig. Also fehlt eben auch. Und da muss man eben, ne, überhaupt keine Schwarzmalerei hier, aber da muss man einfach sagen, das wird dann über die Saison hinweg in einer Doppel- bzw. Dreifachbelastung einfach zu wenig. Also wenn du früh in der Saison merkst, da geht vielleicht nicht mehr so ganz viel, und da werden die Wege natürlich auch deutlich anstrengender, ne? In der Conference League, ne? Es geht jetzt irgendwie gegen Nicosia, nach den Auswärtsspielen gegen Augsburg und im Heimspiel gegen BVB. Da kommt schon durchaus eine anstrengende Aufgabe auf Mainz zu, und da bin ich doch gespannt. Also ich glaube, wenn jemand die motiviert bekommt, dann ist es Bo Henriksen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das kriegt er schon ganz gut hin. Aber ich habe da trotzdem, also ja, du hast einfach gemerkt, den geht halt auch irgendwie nach 60 Minuten einfach so ein bisschen die Puste aus, ne?
Ja, irgendwie fehlt mir auch so ein bisschen ein Plan B zu dem, was sie sehr gut können, fraglos, was aber eben aktuell nicht so gut klappt. Und ich finde, man konnte das fast ein bisschen kommen sehen, denn Mainz hat eben diese spektakulären, unterhaltsamen Spiele im vergangenen Jahr maßgeblich dann gemacht, wenn sie Platz hatten, um umzuschalten und eben die Tiefe auszuspielen im Raum. Das klappt jetzt aus verschiedenen Gründen gerade nicht so gut. Fehlen von einem Paul Nebel mit Sicherheit auch ein Grund. Benedikt Hollerbach ist noch gar nicht drin, ist erstmal verletzungsbedingt raus. Jetzt muss ich also diese ganze Dreierreihe da vorne neu finden. Die Frage ist aber, was macht man dann spielerisch als Trainer, wenn der Plan A nicht klappt? Und da fehlt mir so ein bisschen was.
Ja.
Also Mainz ist definitiv ein Verein, jetzt so nach diesen ersten drei Spieltagen, wo ich mir definitiv Sorgen machen würde, wie sich das in der Saison dann wirklich herauskristallisiert, weil ja, die Offensive, da greifen die Mechanismen noch nicht so zusammen. Und es war jetzt einfach in der letzten Saison so, dass Mainz natürlich sehr, sehr stark auch auf eine eingespielte Elf gesetzt hat. Da gab es ja wenig Wechsel. Und jetzt haben wir natürlich schon so eine Phase, Viper hatten wir schon angesprochen, ihr habt Nebel schon angesprochen, Spieler, die jetzt auch dann in eine Doppel-Dreifachbelastung reinkommen, die auch einen U-Turnier noch gespielt haben in der Sommerpause, ja, wo dann die Belastung natürlich dann nochmal höher ist in der Gesamtheit. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie Mainz jetzt die Antworten findet darauf, in den nächsten Spielen dann zu möglichen Torerfolgen zu kommen.
Ja, und ich bin generell gespannt, wir haben ja eben noch zwei weitere Länderspielpausen, ne? Was da eben auch noch passiert bei, also ne, Nationalspieler etc., was wir da noch sehen, ob Mainz da irgendwie am Ende mehr mit denen arbeiten kann, vielleicht werden Spieler nicht mehr abgestellt, das werden wir dann noch sehen, aber das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Ich würde ganz schnell noch sagen, wie gesagt, ich habe schon gesagt, was Mainz nächste Gegner sind, steht jetzt auf Platz 15 ein Punkt, Raba Leipzig auf Platz 7 mit 6 Punkten. Und Raba spielt jetzt eben zu Hause gegen Köln, auswärts bei Wolfsburg und auswärts beim BVB. Und ich muss noch ein lustiger Fact, weil ich finde, manchmal hat man so eine super selektive Wahrnehmung und ich hatte irgendwie das Gefühl, es gibt super viele gelb-rote und rote Karten momentan, also generell in allen Ligen. Ich habe es mir jetzt mal explizit für die Bundesliga ausgesucht. Da gab es in der letzten Saison 34 rote und 28 gelb-rote Karten. Wir sind jetzt gerade bei insgesamt 10. Das sind nach 3 Spielen 16% der Gesamtzahl. Da bin ich mal gespannt, was wir noch so erreichen. Fand ich irgendwie schon viel. Also ich finde 10 Platzverweise nach 3 Spieltagen, weiß ich nicht. Also letztes Jahr hatten wir eine Quote von, glaube ich, 0,11 pro Spiel nach 34 Spieltagen. Das fand ich schon viel irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. War einfach so meine selektive Wahrnehmung mal nach außen getragen.
Doch, fällt auf.
Ja.
Ja. Fällt definitiv auf. Wobei wir die ganze Sendung jetzt schon darüber gesprochen haben, wo es auch keine Platzverweise gab. Also
ja,
jetzt gerade in dieser Sendung, das macht es eigentlich sogar noch abstruser.
Ja, genau. Könnten sogar noch mehr sein, aber es ist also gefühlt auch in der zweiten Liga, in der dritten Liga, guckst du jeden Spieltag und das sind irgendwie gefühlt jeden Spieltag ein Platzverweis und das finde ich, also ne, again, selektive Wahrnehmung, finde ich irgendwie absurd. Naja, wir sind am Ende dieser Sendung, aber ganz, ganz wichtig, bevor wir zum Ende kommen, haben wir natürlich unsere Spieltags-Awards und ja, ich hoffe, ihr habt euch alle gute Gedanken gemacht in den letzten 2,5 Stunden und ich würde einfach mal mit dir starten, David. Wer ist denn dein MVP?
Ich kann da nur mit Grimaldo gehen eigentlich. Most valuable player. Macht zwei wunderschöne Tore, das eine zu einem Zeitpunkt, der nicht günstiger sein könnte. Beide Tore, da Standards, kann er ganz allein für sich verbuchen. Ja, und da gewinnt damit ein Spiel, das, wie wir vorhin besprochen haben, auch hätte anders ausgehen können. Und ja, ist damit für mich der klassische MVP.
Ja, dann würde ich die Frage weitergeben an Christopher. Wer ist für dich?
Bin froh, dass ich ihn nicht nehmen muss. Der Stachel sitzt noch tief aus den vergangenen Jahren. Dann würde ich mich doch für den Freiburger Matanovic entscheiden, der, als er reingekommen ist und dann das Spiel für Freiburg gedreht hat, wie wichtig das war, haben wir vorhin besprochen. Sehr schöner Treffer. Dann zum zwischenzeitlichen Ausgleich und dann beim Elfmeter cool geblieben. Das war dann die Entscheidung zum 3:1. Von daher, ja, nehme ich einfach mal den Freiburger.
Ja, und weil ihr zwei Offensivspieler habt und ich habe es ja eben schon gedroppt quasi, es gäbe sicherlich auch, man könnte sicherlich Mangula noch bei Werder nehmen, aber ich finde es langweilig, immer nur Offensivspieler zu nehmen und most valuable war für mich eben einfach Willi Orban in diesem Leipzig-Spiel, dass man eben auch zu null bleibt und da die 3 Punkte mitnimmt. Und dann kommen wir zu unseren Unsung Heroes und da würde ich auch dich, David, bitten, wieder anzufangen. Wen haben wir zu wenig besungen?
Ich hätte jetzt tatsächlich Orban auf der Liste gehabt und schwenke ich jetzt um.
Verdammt.
Zu Afdelaue von Hoffenheim. Aus ganz ähnlichen Gründen. Der hat unheimlich viele Sachen wegverteidigt, unheimlich viele gefährliche Situationen auch weggepasst, indem er oft kluge, konservative Passentscheidungen trifft, wo man dann eben nicht sieht, was hätte passieren können. Das ist eben so ein bisschen das Kreuz der Verhinderer. Ich finde, der macht sich bislang insgesamt sehr gut in Hoffenheim und hat auch ja diesen Spieltag eine große Rolle gespielt.
Ja, Topic. Christopher, wer ist
bei dir? Ich muss irgendwo noch so einen Bayern-Spieler reinpressen und würde einfach mal Konrad Leimer nehmen, der jetzt vielleicht bei dem Spieltag gar nicht so sehr auffällt, aber über die letzten Wochen und Monate als Rechtsverteidiger gerade in Kombination mit Olise sehr, sehr dazu beiträgt, um dieses Kombinationsspiel, was wir jetzt von den Bayern zumindest auch an diesem Spieltag phasenweise gesehen haben, ja, möglich zu machen. Sehr aktiv als Rechtsverteidiger, immer wieder nach vorne. Sehr interessant auch in der Positionierung und von daher einfach mal auch einen Verteidiger.
Ja, und dann bin ich hier tatsächlich nochmal bei einem Offensivspieler gelandet und ich bin sehr froh, dass ich mir selber in die Karten gespielt habe und ihn im Segment nicht genannt habe und das ist Nathan Teller. Ich finde nämlich, der hat ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Leverkusen gemacht, hatte da war also neben Grimaldo offensiv wirklich sehr, sehr aktiv. Ich musste sehr lachen, der war nach dem Spiel bei ESPN im Interview und Grüße gehen raus an Archie, der ihn eben zum Interview holen wollte und Teller läuft erstmal so ein bisschen kreuz und quer und dann sagt Archie auch nur, es ist das erste Mal heute Abend, dass Teller nicht den richtigen Weg findet und zwar den Weg zu uns. Fand ich irgendwie sehr passend, ein sehr sympathisches Interview danach gegeben. Von daher, es ist Teller bei mir, weil der durchaus seinen Impact auch hatte auf dieses Leverkusener Spiel und auch belohnt wurde, dass er eben gespielt hat. So, dann sind wir angekommen bei unseren Momenten des Spieltags. Und da würde ich auch dich nochmal bitten, David, was war dein Moment des Spieltags?
Ja, ich habe mich da ein bisschen schwer getan. Und wir hatten im Vorhinein im Chat und auch vor der Sendung schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich komme immer wieder zu dem doch echt traurigen Vorgängen beim Bayern-Spiel auf der Tribüne zurück, wo es zwei medizinische Notfälle gab. Muss mich da an ein Spiel im Westfalenstadion gegen Mainz vor Jahren erinnern, wo es auch zwei solche schlimme Vorfälle gegeben hat. Auch da ist das Stadion sehr, sehr still geworden. Es gab eine sehr, sehr gute Stadionansprache vom Stadionsprecher und das gab es bei Bayern, glaube ich, heute auch.
Am Samstag, ja.
Am Samstag, ja. Und ja, es gibt natürlich keine Verhaltensregeln, wie man sich in so einem Moment zu verhalten hat als Stadion oder als Stadionsprecher. Aber ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist pietätvoll und respektvoll damit umzugehen. Und das ist nicht leicht in der Hitze von einem Fußballspiel. Und ich fand, das haben alle Beteiligten echt super gemacht.
Ja, da will ich mich einmal ganz kurz anschließen. Ich glaube, es gab also sowohl vom Stadionsprecher als auch vom Vorsänger der Südkurve München hinterher den Dank Richtung Hamburg. Und ich finde immer, also ne, man weiß, Südkurve München ist mit St. Pauli gut befreundet. Und ich finde, das zeigt aber eben nochmal, dass Fußball in solchen Momenten einfach sehr viel mehr ist, dass da von beiden Fanszenen sofort eben die Fahnen eingeholt werden und der Support eingestellt ist. Und das zeugt da ja doch durchaus auch mal, dass es eben mehr gibt als Fußball, dass man in solchen Momenten dann zusammenhält. Und es gab eben am gleichen Abend noch die Situation in Hannover, wo das eben im Gästeblock der Hertana passiert. Da auch für, was ich von Hertha-Fans gehört habe, ein unglaublich schwerer Moment, weil du eigentlich endlich dieses Spiel gewinnst und eigentlich gleichzeitig aber emotional in einer absoluten Achterbahn befindest, in so einem Zwiespalt. Also auch da einfach immer mein größter Respekt an beide Fankurven, auch wie schnell Ersthelfer sind the key in solchen Momenten und ich glaube, da kann man sagen, ganz, ganz wichtig. Christopher, ich will dich nicht um deinen Moment des Spieltags bringen.
Es fällt mir natürlich jetzt schwer, da den passenden Moment auszusuchen, deswegen mache ich es mir insofern einfach, dass ich einfach einstimme und jetzt hattest du, Eva, die HSV-Fans schon erwähnt, deswegen nehme ich die einfach jetzt mal mit rein. Insgesamt natürlich für den Support, den sie geleistet haben, auch wenn das Ergebnis in München dann sicherlich nicht so gelaufen ist, wie sich das viele Zuschauerinnen, die es mit den HSV halten, gewünscht haben und dann aber auch ganz und insbesondere in dieser Szene, als es dann eben diese bangen Momente gab und den Notfalleinsatz oder Einsätze, ich habe es jetzt gar nicht im Nachgang nochmal rausgekriegt, ob es wirklich eine oder jetzt zwei waren. Also einer ist mir definitiv bekannt aus der Südkurve heraus. Und ich hatte das in der jüngeren Vergangenheit schon anders gesehen. Also es ist jetzt leider vermehrt häufiger auch in München vorgekommen, dass es Notfalleinsätze gab. Auch in der letzten Champions-Saison waren es ein, zwei Spiele. Und nicht jede Fangruppierung, die mitreist und dann die entsprechende Auswärtsmannschaft unterstützt, hat das nötige Fingerspitzengefühl. Da ist dieser Begriff jetzt auch nochmal. Und von daher großes Kompliment an den Support der Hamburgerinnen.
Ja, gehe ich mit. Dann bleibe ich noch übrig und ich bleibe beim Thema Fans. Ich hatte so zwei Punkte und ich bin jetzt auch einfach mal so frech und nenne sie beide. Und zwar einmal nochmal auf die BVB-Fans. Die haben nämlich Banner vom Spiel gezeigt und haben gegen das neue Auswärtstrikot protestiert. Gab Banner mit Grau bleibt im Leben alle Theorie, Borussia bleibt schwarz-gelb und das grausamste Trikot der Liga. Auch eben nochmal der Hinweis auf die Vereinsfarben von schwarz-gelb. Und das muss ich sagen, ich finde das generell eine Unart, wie häufig das inzwischen auftritt, dass eben absolut absurde Farben auch nicht nur fürs Ausweich, sondern eben auch schon fürs Auswärtstrikot genommen werden. Ich verstehe, es gibt überall irgendwelche Richtlinien, aber ich glaube, Werder Bremen hatte dagegen auch schon durchaus protestiert mit diesem, was soll es sein, Light Green oder so und was immer mit irgendwelchen Marketing-Sprech argumentiert wird. Und ich finde das tatsächlich sehr, sehr wichtig. Hertha BSC natürlich auch ein Beispiel mit diesem gelben Trikot da, wo auch das Logo eingefärbt werden sollte. Und da muss ich sagen, da bin ich Traditionalistin. Ich finde, man muss kein Trikot einfach, also wir sind an einem Punkt angelangt, wo Trikots so sehr zu Stil-Dingen umgewandelt wird, dass sie einfach nichts, zum Teil nichts mehr mit dem Verein zu tun haben. Und ich checke das, dass das ein Marketing-Schnitt ist, weil du eben mit Merchandising viel Geld verdienen kannst, auch eben als Borussia Dortmund beispielsweise. Aber man sollte sich dabei nie von der Masse wegbewegen. Und das ist für mich eben, es gibt Vereinsfarben, die in der Satzung festgeschrieben sind. Und ich finde nicht, dass ein Verein dann nach Belieben immer sagen kann, hier und da machen wir sie jetzt da und da. Und da finde ich tatsächlich sehr wichtig, dass Fans dagegen protestieren.
Zumal das Trikot auch noch hässlich war.
Ja gut, wirklich, aber also wirklich hässlich. Puma und Trikots, das ist ein ganz anderes Thema, was Puma da mit Dortmund in den letzten Jahren veranstaltet, wäre ich als Dortmund-Fan ordentlich angefressen von. Aber
jetzt gibst du mir eine Vorlage, doch noch den einen Punkt abzulassen, den ich auf meiner Liste hatte, bitte. Wo ich dachte, naja, nur wenn sich irgendwie eine Möglichkeit ergibt und jetzt ist die Möglichkeit da.
Bitte.
Ich bin schon so traumatisiert von den BVB-Trikots, die ich die letzten Jahre genossen habe und die bringen ja auch noch 8 im Jahr raus davon, dass ich wirklich bei der Hälfte der Spiele am Wochenende gedacht habe, auch Augsburg-Pauli, zwei gut gekleidete Mannschaften, guck mal, Werder, sehen super aus. Und dann ist mir nachher erst bewusst geworden, dass ich da so ein Trauma, glaube ich, verarbeite und immer auf die anderen Teams schaue und neidisch, wie gut die Trikots doch auch aussehen können. So was gibt's, Borussia Dortmund. Gute Trikots.
Ja, mal schauen, was da noch so wird. Aber das wollte ich noch einmal kurz sagen. Und noch Special Shoutout an den Wolfsburger Stadion-DJ, der bei der Gewitterunterbrechung in einer Windeseile eine Regen-Playlist am Start hatte. Ich glaube, es fing an mit Umbrella von Rihanna. Als nächstes kam Singing in the Rain. Ey, mich holt's komplett ab, muss ich einfach sagen. Holt mich komplett ab. Vielen Dank dafür. Ich war hochgradig amüsiert vom Fernseher und sowas holt mich ab, sage ich einfach ganz stumpf. Ich bin sometimes I'm easy to please. So, ich würde jetzt aber sagen, wir sind am Ende angekommen. Es ist unter 3 Stunden geworden, das war mein persönliches Ziel, von daher, Jamie. Ich will mich aber ganz, ganz, ganz herzlich zuerst bei David Heiß bedanken. Schön, dass du dabei warst, mal wieder, und ich hoffe, es dauert nicht wieder fast 5 Jahre.
Dito, kann ich nur erwidern. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Wieder und wieder und wieder, bis es dann jetzt geklappt hat.
Ja, und der gleiche Dank gilt natürlich auch Christopher Ramm. Dankeschön, dass du auch nach 5 Jahren mal wieder dabei warst, auch bei dir. Also ich werde die Empfehlung weitergeben, dass es nicht wieder 5 Jahre dauert. Und ich hoffe, auch für dich muss es nicht wieder 5 Jahre dauern.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank.
Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, unterstützt bitte, bitte, bitte den Rasenfunk. Es lohnt sich wirklich. Auch schon 5 € im Monat helfen enorm weiter. Wenn ihr das übrig habt, ist ein Kaffee weniger für viele von uns. Also geht auf rasenfunk.de/supportersclub und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss!
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.